Assalamu alaikum. Wir haben den 25.04. 18.11 Uhr. Das Wetter ist schön, die Sonne scheint, obwohl angesagt war, dass es regnen soll. Es hat irgendwie zwischendurch mal so ein bisschen getropft, aber ich habe mich zu dick angezogen. Ich habe die Sommerhosen, die kurzen Hosen schon alle nach vorne gezogen, die langen Hosen nach hinten. Und dann dachte ich heute Morgen beim Wetterbericht, doch nochmal lange Hose. Und habe es natürlich bereut, weil es ist warm. Und das ist schön. Das geht.
Klatschen geht. Das, was man manchmal machen sollte. Nicht viel, Mann. Ich habe einen neuen Move. Und der Move geht so. Du setzt dich auf den Balkon in deinen Liegestuhl, wartest, bis die Sonne kommt. Dann, wenn die rauskommt, dann ziehst du schnell so von der Jogginghose so die Beine hoch bis zum Knie, damit da noch ein bisschen was an Sonne dran kommt. Dann hast du ungefähr 30,5 Sekunden beim aktuellen Wetter,
bis die Sonne
wieder verschwindet. So. Genau, das heißt, du kannst ein bisschen an Sonne tanken, dann musst du nachher wieder rein und dann 5 Minuten später gehst du wieder raus und dann machst du das so den halben Tag und dann hast du deine 10.000 Kilometer Schritte Anzahl voll und du bist dezent gebräunt.
Aber bis zum Knie.
Bis zum Knie.
Mehr braucht man noch nicht.
Das ist die Wadenbräune ist die wichtigste Bräune, das hat man
wissenschaftlich festgestellt.
Belegt. Ja.
Ich bin mir auch sicher.
Ja,
hat man an Storchenbeinen gemessen.
Ja, und Flamingos.
Das ist natürlich toll, wenn man einen Balkon hat und Homeoffice hat. Dann kann man das natürlich leben, diesen Lifestyle.
Ja, du hast dein Schicksal selbst gewählt mit, ich gehe jetzt zur Schule und bin dann in Räumen mit Kreide in der Luft und verpeste meine eigene Lunge. Nein, Quatsch. Jetzt hat ja mittlerweile überall so Beamer und Whiteboards. Außer an der Schule, wo du heute warst. Da gibt's sowas nämlich nicht, habe ich gehört. Oder?
Fancy Boy. Ja, ein wenig. Das kann ich gerade rücken. Es gibt Beamer zum Ausleihen. So gute alte Beamerwagen, die man sich leihen kann quasi. Also es ist okay. Es ist nicht, also es ist halt keiner fest verbaut überall. Und witzigerweise in den Bioräumen hängen noch so geile Fernseher, also so Röhrenfernseher mit so Videorekordern drunter, wo man wahrscheinlich dann so vor 15 Jahren, 20 Jahren mal richtig modern mit war, so nach dem Motto, ey, es ist alles schon so da angebaut und keiner muss sich um irgendwas kümmern. Und witzigerweise kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie damals Leute auf so einem kleinen Fernseher die ganze Klasse dann irgendwas gucken konnte, weil mittlerweile hat man ja diese großen Beamer-Bilder im Kopf und da denkt man sich schon immer, kann das in der letzten Reihe jemand lesen? Man weiß es nicht und so. aber ich greife mal deine Überleitung. fange sie mal und nehme sie quasi auf. Ich hatte heute meinen ersten Schultag in der Gesamtschule gegenüber, die Gertrud-Koch-Gesamtschule und wo fange ich an?
Mach mal so eine Tagesablaufbeschreibung. So, ich bin aufgewacht, habe Cornflakes gegessen.
Gut, ich bin aufgewacht, habe so ein bisschen Müsli gegessen.
Mit Ankerkrautgewürz?
Natürlich. Bin dann ins Fitnessstudio gegangen. Weil ich nämlich jetzt dachte, wenn ich montags und donnerstags quasi vormittags frei habe, dann muss ich sinnvoll Zeit nutzen. Hab also mir einen Trainingsplan zusammengebaut und so weiter und so fort. Und hab dann schön trainiert. Das war ganz cool, so den Tag zu starten. Dann um 10 war ich durch. Dann bin ich so gegen 10:30 losgefahren. Waschanlage, schön Auto gewaschen nach Sahara-Sandstress. endlich wieder sauberes Auto. Und nach dem Holland-Urlaub. Und dann war ich bei meinen Eltern kurz. Da Hallo sagen und dann um 12 hatte ich einen Termin an der Gesamtschule. Und zwar ging es dann darum, so Dienstrechner, Teams-Account, Nextcloud-Account, whatever-Accounts und diesen ganzen Kram. und das war total nett, weil der das macht bei denen, ist total lieb und nett. Und man kennt ja manchmal so IT-Leute, die sind eigentlich von allem genervt, was sie machen müssen und von jeder Frage und keine Ahnung was. Und er war von sich aus schon sofort super nett und hat alles gemacht und war total cool. Deswegen habe ich mich da ganz gut aufgehoben gefühlt und habe jetzt meinen Dienstrechner. Jetzt habe ich hier irgendwie 19 Geräte irgendwann rumliegen und denkt sich so, haha. Und das Problem ist, dadurch, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, dass am HBG kann man jetzt ganz gut, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, dass ich mich hier nicht rechtlich angreifbar mache. Leider habe ich ein kleines Augenleiden und deswegen kann ich ja auf dem kleinen iPad-Bildschirm nicht alles für meine Schulsachen machen. Und deswegen kann ich zum Glück meinen eigenen Laptop weiterhin benutzen. Das, zum Glück gibt's an der Gesamtschule aber einen Dienstlaptop. Und da habe ich das Problem mit meinen Augen ja leider zum Glück nicht. Das gut, heißt, da kann ich einfach mit dem Dienstrechner arbeiten, was natürlich super ist.
Was ist es denn für ein Schinken? Also so ein
ach nee, ist voll okay. Ist so ein echt ganz sleekes Lenovo ThinkPad-Ding. Das ist der Schinken, also ist voll okay.
Geht voll klar. Ist so, nur so ein halber Duden, ne? Also ist so,
genau.
Ja. Nee, geht echt voll klar. Ich habe mit massiverem Gerät gerechnet.
Ich auch. Und ja. Auch leistungsmäßig vollkommen, ich habe jetzt noch nicht alles durchgecheckt, aber vollkommen in Ordnung. Aber ich merke halt schon, ich wollte mir Prezi runterladen und installieren natürlich als allererstes. Leider haben sie Berechtigung nicht, dieses Programm zu installieren. Mhm. Nicht so, oh Gott. Dann Mail an den Admin geschrieben, noch keine Antwort bekommen. Mal gucken, vielleicht darf ich keine Sachen auf dem Rechner installieren. I don't know. Dann auch kannst so.
Kannst du eine App in den Browser einfach benutzen?
Ja, oder? Kann ich. Also das geht auf jeden Fall. Das habe ich heute auch dann so gemacht. Und dann, das Passwort ist halt so ewig lang. Wollte ich Gesichtserkennung anmachen. Leider haben sie nicht die Rechte dafür, die Gesichtserkennung anzumachen. Und denkst du so, Leute, wir haben vor anderthalb Jahren hier gesessen und gesagt so, oh, so Dienstgeräte können halt voll sinnvoll sein und so, wenn nicht sowas passiert. Und dann denken wir, und jetzt bin ich so ein bisschen damit mehr überlegen, wie ich mein Ökosystem hier quasi aufbaue. Also dadurch, dass der Rechner echt ganz gut ist, kann ich mir sogar wirklich vorstellen, also jetzt ganz ohne Ironie und so, den wirklich ganz zu benutzen für alles, was die Gesamtschule betrifft.
Ja, ja.
Und dann erstelle ich trotzdem, wenn ich halt am Wochenende meinen Unterricht plane, hier das in Prezi quasi. Das ist ja dann eh gecloud synced und ist dann auch auf dem Laptop. Und alles andere kann ich ja auf dem Laptop quasi machen. Deswegen ist das kein großes Ding. Den zu benutzen, aber trotzdem finde ich super nervig, theoretisch drei Geräte jetzt zu haben. Mein Laptop, iPad bei der beim Gymnasium und jetzt den Rechner da an der Gesamtschule. Verschiedene Systeme, die nutzen dann Teams, wir nutzen Moodle, die nutzen Nextcloud, wir jetzt irgendwie auch, aber auch Moodle und die machen vieles auch in Teams und dann haben die auch so ein Buchungssystem auf einer anderen Seite und ey, es ist sehr viel doppelte Buchhaltung quasi und sehr viel, ja, Passwörter, Links und whatever, die man dann irgendwie sich drauf schaffen muss, was jetzt am Anfang viel ist, aber was auch voll okay ist. Also ich bin schon ganz gut drin, deswegen, das ist alles kein großes Ding, nur ist leider halt diese Befürchtung eingetroffen, die wir damals schon hatten, als es um Dienstrechner ging, wo ich dann manchmal noch die Hoffnung hatte, ach, ich werde meinen Laptop weiter benutzen können, alles ist cool, kein Problem. Und jetzt ist es so, nee, benutzt bitte den, weil wir haben ihn jetzt ja angeschafft. Und du denkst so, ja, aber es ist doch alles so gut abgestimmt hier. Ich kann an meinem Handy ein Foto machen und es ist direkt auf meinem Laptop. Und das ist total praktisch. Und wie mache ich das jetzt mit dem Rechner? Da geht das nicht so einfach. Und dann ist man gleich so ein bisschen, ja, es ist einfach ein kleiner Rückschritt für mich, aber auch okay.
Ja, für unsere ganzen Zuhörer, die im Handwerksbereich tätig sind, das ist ungefähr so, als würdet ihr zu jeder Baustelle eine eigene andere Bohrmaschine mitnehmen müssen, weil die eine Bohrmaschine darfst du an der einen Baustelle nicht benutzen, weil du hast ja nun mal nochmal eine andere, die du auch benutzen solltest. Also wechselst du jedes Mal hin und her und
musst jedes Mal neu lernen.
Genau, da musst du immer neu lernen, wie stecke ich jetzt die Anstecker rein? Bei der einen geht's links herum, bei der anderen rechts herum und die dritte hat gar keine und ja, ungefähr so fühlt sich's an.
Ja. Und du denkst dir, könnte ich doch nur meine eigene goldene, geile Bohrmaschine benutzen, weil die ist so gut abgestimmt auf alles. So. Also ich finde wirklich, ein großer Vorteil ist halt echt, dass ich einfach mit dem Handy ein Foto machen kann. Das erscheint bei Fotos und ich kann es quasi anwerfen. Und dafür muss ich mir jetzt irgendeinen Workaround suchen für den anderen Rechner. Weil ich fände es schade zu sagen, nee, dann scheiße ich da drauf und dann mache ich das einfach nicht, weil, dann wäre es wieder quasi ein Rückschritt für die Schülerinnen und Schüler und das wäre irgendwie doof.
Ich habe eine Idee, du kannst dir ein Android-Handy kaufen. Vielleicht funktioniert das als Diensthandy noch.
Ich brauche einfach mehr Geräte. Oder ich nehme den Laptop und die Laptop-Kamera und gebe den Laptop so und mache dann mit dem Laptop so ein Foto irgendwie. Vielleicht kann ich das machen.
Das ist so wie iPad-Fotografie, nur Next Level. Ist das so ein ThinkPad, was man in alle Richtungen biegen kann, so ein Yoga?
Das wäre witzig, nein.
Weil dann könntest du es wirklich machen.
Ja, absolut.
Guck mal, der Lehrer fotografiert wieder mit seinem Laptop. Oh, cringe.
Wie früher beim Breakdance immer, die Leute mit ihren riesen iPads dann da.
Oder bei Konzerten. Ich sehe nichts. Hm. Egal, iPad Pro.
Ja.
Aber cool.
Genau,
okay, das heißt, wir sind gerade an dem Punkt, du hast deinen Laptop bekommen, bist so halb enttäuscht und jetzt geht's los.
Genau, also, ja. und dann habe ich echt, also das muss ich wirklich sagen, das habe ich am Anfang der Förderschule ja auch gesagt, aber ich habe so viele nette Kolleginnen und Kollegen schon kennengelernt, die sich total lieb mit mir unterhalten haben und mir total viele erklärt haben, gezeigt haben, gesagt haben. Und das ist total schön, da nicht so, weil bei 100 Leuten, ich habe das Gefühl manchmal bei uns, dass da manchmal da Leute 3-4 Wochen lang rumlaufen und keiner weiß, wer das eigentlich ist. Und das war jetzt da ganz anders, dass ich halt total nett da, wie gesagt, angekommen bin. Das ist bei uns auch jetzt so, ne? Aber nicht so extrem. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, die leben mehr diesen Teamgedanken und so. Das ist
die haben auch Teams.
Exacto mundo.
Das sind die Details, auf die es ankommt.
Exakt. Ja, und dann habe ich mich eine relativ lange Zeit mit der Klassenlehrerin unterhalten, die von der 5, die ich heute dann unterrichtet habe. Mhm. Und ja, es ist einfach total spannend, weil auch da wieder ganz viel, die sind total lieb und nett und einzeln sind die super und so weiter und so fort. Und dann war ich so, ja, cool, aber da sind ja bei uns die 5er drüben auch, dass die manchmal ein bisschen wuselig sind, dann wird das schon. Ja, wart mal ab. Und dann ist, also quasi egal, mit wem du redest, alle sagen dir quasi schon so, es ist schon nicht so einfach. Das ist immer so,
wo man so denkt, warum?
Ja, es ist so traurig. Ich spoilere jetzt mal nicht, ob sie recht hatten oder nicht, aber da kamen auch so zwei andere Kollegen zu mir, die dann da irgendwie vertretungsmäßig arbeiten, meinten so, ach yo, ich war ja, hab mir vor 2 Monaten irgendwie angefangen. Also die Schüler, die sind schon hart, ey. Die sind schon echt anstrengend. Wo ich so dachte, das ist die erste Info, die du mir jetzt mitteilst. Und ich dann immer nur so, wie ich ja schon gesagt habe, in meinem Modus so, ach, das wird schon, wo ich mir ja schon fast zwischendurch so vorkam, wie so ein arroganter Typ, der halt dann vielleicht so wirkt, als würde ich das nicht ernst nehmen und würde sagen, hä, für mich ist alles gar kein Problem. Aber ich wollte eigentlich nur sagen, ey, ich habe die noch nicht mal kennengelernt. Lasst mich die einfach mal selber kennenlernen und so, ne? Und ja, ich konnte mich halt immer ganz gut dann damit so rechtfertigen, ein bisschen im Gespräch immer ganz gut damit reden, so nach dem Motto, naja, ich finde auch bei uns im HBG die 5er manchmal anstrengend. So, und die sind halt wuselig und die sind halt laut und ein bisschen nervig manchmal. Aber trotzdem sind die total cool und nett und oft sehr, ja, es ist einfach sehr schön, mit denen zu arbeiten. So, und mit dieser Einstellung bin ich dann eben auch in die 5er gegangen. Da bin ich, so wie ich halt bin, eine halbe Stunde früher in den Raum gegangen, hab
da saßen dann noch andere 5er, aber du dachtest ja, ich will Max,
geht mal raus. Ich hab vorher extra gefragt, ob der Raum frei ist.
Gut.
Und damit ich meine Ruhe hab. Und hab dann da alles aufgebaut und so. Das hat auch ganz gut funktioniert, nachdem ich den Beamer wie früher so auf 8 Bücher stellen musste und so weiter und so fort, damit das irgendwie einigermaßen hinhaut mit diesem Winkel und so weiter. Ja, und dann habe ich da auf die ersten Schülerinnen und Schüler gewartet quasi. Wolltest du gerade noch was sagen, weil du lachen musstest?
Ich musste lachen, weil ich im Kopf gerade dieses Beamer-Ding irgendwie hatte, wie du Beamer aufbaust und hast es schon vorweggenommen, Daniel.
Ja, genau, weil das ist nämlich immer der Moment, da will ich nicht, dass jemand dabei ist. Also da könnte ich könnte mir nie vorstellen, so ein Lehrer zu sein, der dann echt auf den letzten Drücker da reinkommt und dann so die ganze Klasse ist quasi am Wüten und man ist so, ja, ich baue mal hier auf, bitte beiß nicht deinen Freund, ich steck mal hier einen Stecker rein, nimm den Stift aus dem Mund und so. Wäre nicht so mein Ding irgendwie. Ja, und genau, vielleicht noch kurz davor, auf dem Gang hatte ich schon total nette und schöne Begegnungen mit Schülerinnen und Schülern da, die irgendwie witzig waren, dass so meine Oberstufenschüler, die dann gefragt haben, ey, sind Sie ein neuer Lehrer? Ich sag, jo, ich bin hier, wo kommen Sie her? Ich sag, ja, ich bin hier an beiden Schulen. Ach, cool, ich bin Philipp. Dann meine ich, ja, Philipp, freut mich, vielleicht sehen wir uns ja bald nach den Sommerferien in der Oberstufe. Nee, da bin ich schon weg, mach eine Ausbildung zum Elektriker. Da habe ich gesagt, cool, Philipp, viel Spaß dabei. Und das war unser Gespräch.
Ganz witzig. Aber eigentlich cool, so ja. Bisschen straightforward, aber eigentlich cool.
Ja, ja, also einfach nette, also total nette Sachen. Also auch jetzt auf dem Gang. Ich hatte nicht einmal das Gefühl, oh Gott, das ist ja alles ganz schlimm oder keine Ahnung was. Sondern es war wirklich sehr, sehr schön. Also sehr nett einfach. Und auch immer im konkreten Vergleich zu gegenüber nicht chaotischer oder was auch immer. Jetzt was meine ersten Eindrücke waren. So, kommen wir zur Klasse. Ja, wo fange ich an? Also, erstmal habe ich rausgefunden, die hatten noch Schwimmen davor. Das heißt, die hatten schön 5., 6. Schwimmen und dann Mittagspause, dann 8., 9. an ihrem ersten Schultag nach den Ferien NW beim neuen Lehrer. So, ich glaube, schlechter können Voraussetzungen quasi nicht sein für so eine Stunde quasi in so einem Nebenfach irgendwie bei einem Lehrer, der noch unbekannt ist quasi. Und ich habe halt die Stunde so geplant, wie ich das auch bei mir drüben machen würde. nettes Kennenlernen erstmal, so ein bisschen, hey, wer seid ihr? Sagt mal irgendwie, was habe ich denen gesagt, schönste Ferienerinnerung, eine positive Eigenschaft von sich und ein Hobby oder so. Und wie bei uns drüben scheitern immer alle an positiven Eigenschaften. Wir kriegen das immer nicht so hin, das ist immer ganz witzig. Und bei schönste Ferienerinnerung sind die immer so, ich war in Österreich, ich war in Spanien, ich war da, ich war nirgends. Und ich so, ihr könnt auch einfach eine gute Zeit mit einem Buch gehabt haben, aber irgendwie da sind Fünfer manchmal so ein bisschen unkreativ, habe ich das Gefühl. Die denken dann so, wenn der erste Urlaub nennt, dann müssen denken alle.
Ist das die Benchmark? Es geht nur noch um Urlaube. Oh, das
ja.
muss krasser sein als Urlaub.
Ja, weiß ich gar nicht, ob das so ein Messen untereinander ist. Ich glaube, die sind einfach dann so vercheckt, dass sie dann halt sagen, ah, der Herr Petzer meint bestimmt Urlaub damit. Weil was denn sonst? Dann habe ich noch 3-4 Mal gesagt, ihr könnt auch übrigens euch einfach nett mit irgendeiner Freundin oder einem Freund getroffen haben. Nee. Also,
in Österreich.
Ja, genau, in Österreich. Nee, genau, und dann habe ich so ein bisschen die halt kennengelernt, so mit ihrem Namensschild. Aber auch da habe ich schon gemerkt, hui, das wird anstrengend im Sinne von, das wird laut. Weil es haben sich direkt 3-4 Jungs rauskristallisiert, die ganze Zeit, 1,5 Stunden lang nur gelabert haben. Aber so nervig miteinander. Weißt du, so, mir gegenüber total gar nicht. Mir gegenüber waren alle total nett bis zum Ende, um das mal vorwegzunehmen. Da war keiner, der mir die Schere in den Rücken rammen wollte oder so. Aber du musst dir das vorstellen, die saßen an 3 verschiedenen Ecken des Raumes und die sind quasi alle 30 Sekunden aufstehen. Hä, was laberst du? Petzer, der sagt irgendwas, der nervt mich. Dann stehen 2 andere auf und sagen das Gleiche. Hä, das macht der immer. Der sagt immer, ich bin in die verliebt. Aber ich bin gar nicht in die verliebt. Und dann ist man so, ey Jungs, das interessiert gerade keine Sau. Setzt euch einfach hin, entspannt euch. Wie entspannen? Dann soll der leise sein. Hüssi, bist du jetzt bitte leise? Ja, Herr Pelzer, kein Problem. 2 Minuten später. Schon wieder, Herr Pelzer. Der hat sich wieder zu mir gedreht. Und das war meine 1,5 Stunden Unterricht in dieser Klasse. Und dabei sitzen dann so 15 ruhige, total nette, sehr leistungsstarke, tatsächlich auch Mädels darum, die dann quasi so, wenn ich denen eine Aufgabe dann angeworfen habe, wir haben dann die letzten halbe Stunde, weil es hat alles sehr lange gedauert, weil es sehr wuselig war, auch so ein bisschen inhaltlich was gemacht. Also sollten so eine Mindmap machen, zum Beispiel zu dem, was sie vorher so gemacht haben, dass ich so ein bisschen Eindruck habe, was haben die im Kopf und was haben die so gemacht, dass ich weiß, wo die so herkommen. Ja. Und dann quasi 2 Mädels waren da, die hatten irgendwie 80 Begriffe da, haben in ihrem Ordner nachgeguckt, bla bli blub, so alles ausgemalt, fertig. Und der andere isst gefühlt gerade sein Blatt Papier. So. Also das war eine sehr große Spanne, aber mit der habe ich auch gerechnet, also mit der, wie soll ich sagen, inhaltlichen Spanne, das ist auch überhaupt kein Problem, ich habe da jetzt gar nicht erwartet, also ich bin, war vollkommen zufrieden, wenn Leute einfach 3-4 Sachen hingeschrieben haben, ist vollkommen fein, ging ja auch darum, wo die sich daran erinnern können, aber ja, währenddessen, also nur Gelaber, so unruhig, das ist echt crazy, aber auch gar nicht, also das Problem ist, aber nicht so böse und so schlimm, dass man sagen kann, so, Jimmy Johnson, du jetzt ab in den Nachbarraum, weil war jetzt irgendwie immer so, das wurde mir immer gesagt, ja, das ist so die Lösung, wenn es irgendwie zu nervig wird, dann schickst du den einfach in den Nachbarraum, so. Wo ich dann dachte, ja, aber das, also erste Stunde, ich schicke jetzt hier keinen Nachbarraum, weil das, dafür ist es auch nicht dramatisch genug, das ist einfach, also weil in meinem Kopf immer dann diese Rechtfertigungsmechanismen laufen mit, es ist 8., 9. Stunde, die hatten Schwimmen, ey, ich wäre damals nicht anders gewesen, also schon ein bisschen anders vielleicht so, aber ich konnte es halt verstehen, dass die am ersten Schultag dann einfach durch sind, so, ne? Und trotzdem ist es halt nervig, weil die halt, ja, einfach alles dauerbeschallen. Und dann sagst du so, jetzt mal 10 Minuten einfach leise mit dieser Aufgabe beschäftigen. Hat 3 Minuten funktioniert. Danach stand der erste wieder und hat gesagt, warum, was sagt der denn jetzt? So, und du musst dir vorstellen, während diese 3-4 Jungs da quasi ihre Show abziehen, gibt's halt so ganz viele kleine witzige Baustellen, so eine Schülerin, die jetzt gar nicht so sagen, aber die dann zum Beispiel nicht wusste, also die hat gefragt, wie spät ist es? Und dann, oder wie lange haben wir noch? Dann habe ich gesagt, so, noch eine Dreiviertelstunde. Ja, was heißt das? Dann habe ich gesagt, ja, 3/4 Stunde, also ein bisschen weniger als eine Stunde. Das verstehe ich nicht. Und dann hat die Nachbarin schon so gesagt, ja, 45 Minuten. Und dann war sie so, ah ja, danke. Und man ist so, oh Gott, okay. Weißt du, währenddessen ist da der Raum am Toben so ein bisschen, also in nett, aber schon ein bisschen unruhig. Und dann merkst du so, oh krass, eigentlich würde ich jetzt voll gerne hier inhaltlich reingehen und gucken, okay, wie kann ich dich unterstützen dabei, dass du verstehst, was eine Stunde bedeutet quasi. Und dann, nächste Perspektive, sitzt da ein Schüler mit seinem Kopf auf dem Tisch und sagt nur, mir ist langweilig, die sind immer alle so nervig hier. Ich habe eh keinen Bock mehr. Ich war das letzte Jahr eh die ganze Zeit nicht hier. Warum bin ich eigentlich hier? Der quasi in seiner kleinen eigenen Sinnkrise steckt. Und denkst, auch so, wenn der jetzt allein, wenn alles laufen würde und nur er wäre da, gar kein Problem, dann bist du so, okay, was los? Komm, wir drehen mal eine Runde, was auch immer. Keine Ahnung, tausend Möglichkeiten. So, ey, jetzt sei du mal leise. Und dann ihr ist dann irgendwie dann dabei. Und dann währenddessen, einer zieht die ganze Zeit seine Jacke verkehrt rum an, macht die Kapuze über den Kopf und dreht sich zu seinem Nachbarn und bist so, kannst du jetzt vielleicht damit aufhören? Ja, ja, kein Problem. Zieh das aus. Aber du musst es halt immer sagen. Weißt du, das sind halt so, das ist dann so, die machen immer was und du weißt, die wollen damit eben nichts Böses oder dich irgendwie abfucken oder so. Das ist einfach in deren verwirrten Kopf dann so. Und die checken halt auch überhaupt nicht. Du kannst denen 10-mal sagen, so, pass auf, wenn jetzt nochmal hier Johnny hinten aus der Ecke irgendwas sagt, dann bleibst du einfach nach vorne gedreht und lässt es an dir abprallen. Dann weiß er nämlich, dann passiert nichts. Dann wird er einfach verzweifeln daran. Der so, ja, ja, okay, besser mache ich, ist voll die gute Idee.
Du musst straight an Fuck You Goethe denken.
Ja, und was passiert 2 Minuten später? Schon wieder! Und das ist so geil, die sind immer so empört, dass die immer aufstehen, weißt du? So, der eine steht auf, dann stehen so 3 andere auch auf. Und ich so, warum steht der jetzt? Ja, weiß ich eigentlich auch nicht, Herr Petzer. Der ist aufgestanden und deswegen dachte ich, ich stehe jetzt auch auf.
Das ist so witzig. Geil. Das ist überdramatisch.
Exakt. Ja, und dann einer, der immer sagt, warum ist Herr Lehnhardt nicht mehr da? Ich so, es tut mir leid, dass ich ihn nicht ersetzen kann. Nein, nein, sie sind auch nett. Aber er war auch nett. Oh, die kleinen Fünftklässler. Das ist total normal.
Hey, warum kommt die eher gerade 35 oder Anfang 40?
Das ist ein Abbild der Gesellschaft. Ja, und das ist halt, das wird halt jetzt relativ, das wird halt die Herausforderung sein, da erstens nicht, also nicht meine Stimme zu verlieren, du kennst meine Stimmenproblematiken. ich habe schon gemerkt, ich bin ein bisschen heiser rausgegangen, nicht weil ich rumschreie, zum Glück habe ich nicht geschrien, du musst nicht rumschreien, sondern du bist aber die ganze Zeit trotzdem auf einem sehr lauten Pegel, damit dich eben auch alle hören, so, ne, und das ist halt einfach anstrengend für die Stimme. Ja, und es ist halt einfach schade, dass da dann echt so ein paar super Mädels sitzen, die ich ja schon dann gesagt habe, ey Leute, ihr wisst hoffentlich, dass ihr das super gemacht habt. Und dann meinte so, ja, war meine Mindmap gut? Ja, na klar, du hattest eine. Das war schon sehr viel mehr als viele andere. So, und die war auch noch wirklich gut. Und wo man dann so merkt, ach schade, dass die dann im Zweifel wahrscheinlich in so einer Klasse dann untergehen, weil man so damit beschäftigt ist, weil die anderen so viel Aufmerksamkeit saugen, dass du dann da, dass du aus dem Blick verlierst, das wird so meine Aufgabe sein die nächsten Wochen, das irgendwie den Kahn irgendwie auf See zu halten in irgendeiner Form. Und du siehst mich trotzdem gut gelaunt, weil ich glaube, wenn ich das so erzähle, dann denkt man so, oh Gott, das ist die persönliche Hölle von manchen vielleicht. Aber es ist, ich bin in der Klasse, ich bereite was vor, ich bin da in charge und das macht einfach Spaß und dafür bin ich Lehrer geworden und dass es mal Klassen gibt, die halt chaotisch sind, die mal anstrengend sind, das wird auch am HBG mal irgendwann mehr, mal weniger sein. Das warte ich auch am HBG schon. Also es ist nicht so, als wäre ich jetzt mega schockiert in irgendeiner Form, sondern es ist einfach eine, sagen wir mal so, du hast vielleicht 2 wuselige Kids mehr drin als in der nervigen Klasse gegenüber, die ich mal hatte, vielleicht so grob, könnte man sagen. So, also nichts, was einen aus allen Wolken wirft, aber wo man trotzdem weiß, ja, das wird kein Spaß, bist du sogar Fan. In dem Sinne, das ist halt einfach 5er immer anstrengend. Also das ist halt einfach eine andere Anstrengung so, weil die einfach wuselig sind. So sind halt 5er. So. Das ist auch okay, die dürfen ja auch so sein. Nur muss man halt eben gucken, wie wir da gemeinsam ganz gut irgendwie durchkommen. Und ich glaube, das wird schon funktionieren. Und was halt total der Luxus ist, ne, habe ich ja gerade schon angedeutet, ich habe halt montags nur 8.9. Das heißt, ich komme da frisch aufgepumpt aus dem also ganz entspannt quasi, komme ich da an und dann fahre ich wieder und dann war mein Tag rum. So, das ist halt was anderes, wenn ich jetzt wüsste, davor habe ich 6 Stunden und dann dahin und dann quält man, also dann quält man sich nicht, aber dann ist man selber nicht so, nicht so mental fresh, dass man das, glaube ich, gut durchsteht so. Das wird halt der Mittwoch dann spannend werden, wenn ich dann halt davor 4 Stunden bei uns habe, dann 5., 6. drüben im Team-Teaching die 5er, dann SV und dann 8., 9. die 5er von heute drüben. Ich glaube, der Mittwoch wird mich gut, fügen Sie hier verschiedene Begriffe ein, die nicht in diesem Podcast genannt werden könnten, weil das halt da genau der Gegenteil dann sein wird. Dann ist eben 8., 9. und für mich ist es dann auch 8., 9. und dann werde ich wahrscheinlich ganz schön durch sein und da muss ich halt gucken, dass wir da irgendeinen Weg finden, dass das ein gutes Arbeiten wird. Ob das dann ist, dass die halt mehr selbstständig arbeiten oder eben nicht. Aber ich habe heute beides mal so ein bisschen ausprobiert. Heute hat beides nicht so richtig gut funktioniert. Also wenn ich halt dachte, okay, ich erzähle ich mal spannende Dinge, haben halt so 80% zugehört, 20% nicht so, ist auch okay Quote, aber zumindest 20% waren so laut, dass dann auch die 80% quasi nicht so viel mitbekommen haben. Und das Stillarbeiten, ja, die haben halt keine hohe Frustrationstoleranz. So, die lesen das zweite Wort und sind dann so, ich verstehe es nicht, kein Bock mehr. Und dann sind sie halt laut. Und da muss man halt irgendwie Wege finden, denen da das Selbstbewusstsein zu geben und da auch irgendwie dann eben das Material so anzupassen und so, dass das irgendwie alles seinen Weg irgendwie gehen wird. Ja, aber wie gesagt, wir hätten das Gespräch fast genauso, wenn ich jetzt am HBG 7 Stunden 5er bekommen hätte, würde ich auch sagen, puh, also ich finde eine 5 reicht oder 2 und der Rest würde ich schon ganz gerne auch in anderen Stufen haben. Das wird sich alles nachher so mal verändern. Das ist ja auch absehbar, das ist auch einfach noch ein Punkt. Ich weiß, es wäre jetzt 2 Monate halt harte 5er-Action, so ein bisschen einfach Nervenprobe im Sinne von, okay, die sind halt einfach wuselig und da muss man jetzt irgendwie ganz gut durch. Aber wichtig ist eben nochmal, nicht bösartig oder sonst irgendwas, weil das fände ich, glaube ich, ganz anders. Das fände ich total kacke, wenn man wüsste, okay, bah, das ist jetzt einfach so eine ganz schlimme Stimmung da, sondern das war eine ganz nette Stimmung eigentlich, nur ein bisschen chaotisch. Und wenn das bis zum Sommer so weiterläuft, das macht mir keine Bauchschmerzen so. Ich weiß, es wird mich anstrengen, aber das darf es ja auch mal sein. So, das ist ja, kann ich alles, wie soll ich sagen, so durchflowen, wie es jetzt am HBG eben dann gerade läuft und so. Und das ist okay. Ja.
Cool, ja. Also ich muss sagen.
Eine Julia habe ich, keine cool. Nein, Gott.
Es ist unterhaltsam, dir dabei zuzuhören. Auch wenn ich sagen muss, ich würde nicht gerne mit dir tauschen. Was nicht daran liegt, dass es eine ganz, ganz schlimme Klasse ist von deiner Erzählung her, sondern einfach, ja, ich glaube, da muss man für gemacht sein, dass man in so Situationen einfach auch irgendwie Spaß dran hat und Lust hat, irgendwie so eine Situation auch in den Griff zu kriegen. Auch. Ja, aber das ist ja genau das, was du auch immer geil fandst, in so auch so schwierige Situationen irgendwie in den Griff zu kriegen und dann immer zu gucken, wie kriegt man das eben hin, dass für alle irgendwie cool wird und nicht nur für die gerade laut sind.
Ja, eben. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, also eine Eigenschaft, die für sowas einfach sehr hilfreich ist, ohne jetzt so, als hätte ich die Leute mit Löffeln gepachtet irgendwie, aber
was hast du?
Mix it up.
Noch eine Dreiviertelstunde, was?
dass man sich selbst nicht zu ernst nimmt. Weil ich glaube, wenn du jetzt da reingehst und sagst, so, ich bin jetzt harter Biolehrer und ich möchte jetzt hier meinen Biostoff durchbringen, du wirst scheitern. An dir selbst, an denen, an allem. Weil es ist einfach von den Gegebenheiten einfach nicht realistisch. So, das ist einfach nicht, wird einfach nicht funktionieren. Ich glaube, du musst einfach dann eben viel Zeit einplanen für, ey, wir machen jetzt Regeln, wir machen jetzt einfach mal eine nette, längere Pause, weil ihr die gerade braucht. Und da irgendwo muss man irgendwie eine Mischung finden. Und wenn man dann eben in der 5 nicht jedes Thema bis ins kleinste Detail bespricht, dann ist das eben so. Und man darf ja auch nicht unterschätzen, also ich glaube, wir sind alle aus dem Denken raus, da haben wir schon mal kurz über den Podcast immer drüber gesprochen, Tape 78, da habe ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht, na, das ist ein unsicherer Guess, aber da ging es um den Nürnberger Trichter. So die frühere, ja, die frühere Ansicht, es gibt so ein didaktisches Modell, dass die Kinder ihren Kopf aufklappen und man hat so einen Trichter da drin und als Lehrer kippst du quasi das ganze Wissen so in deren Köpfe rein. So, von diesem Bild sind wir halt einfach weg, weil das funktioniert nicht. So funktionieren Menschen einfach nicht. Und ich glaube, dass du dann wirklich verzweifelst, wenn du jetzt so da rangehst und sagst, ich bin der Gymnasiallehrer, ich komme jetzt hier hin und bringe euch ganz viel bei. So, nee, und der Trugschluss ist ja immer zu denken, je mehr Zeit ich jetzt für den Inhalt aufwende, desto mehr bleibt dann eben auch hängen. Und das ist, glaube ich, ein Trugschluss, weil dann hast du einfach nur eine nervigere und mehr Kampf gegeneinander. Sondern du musst da, glaube ich, eine Mischung finden aus, okay, ich sehe, ihr braucht jetzt eine Pause, ich sehe, ihr braucht jetzt da ein bisschen Lockerung, wir brauchen das in irgendeiner Form, wie auch immer. Damit dann eben auch die Zeit, die man dann am Stoff arbeitet, einfach sinnvoller ist und auch eben mehr ankommt. Und ich glaube, dass da viele Kämpfe geführt werden, da muss man sich auch eben einpendeln, weil natürlich kann auch nicht die Konsequenz sein, naja, wir machen einfach anderthalb Stunden rumgepimmelt. So, das ist halt klar, auch nicht das Ziel. Und da muss man eben so ein bisschen dann die Mittelweg, aber mit jeder Klasse selbst nochmal neu finden. Das muss ich auch im LK finden. Das muss ich immer, das muss man mit jedem Kurs neu finden, zu gucken, wie ist so die Dosis. So, manche brauchen am Anfang erstmal so ein bisschen 5 Minuten Smalltalk, damit die irgendwie in den Tag kommen, so, und dann geht's halt inhaltlich super los. Wenn du die von Anfang an irgendwie belaberst mit irgendwelchen Texten, dann sind die raus, so. Und da muss man, glaube ich, immer so ein bisschen sein, ja, immer gucken, was so passt. Und das wird auch da kommen. Und was halt total schön ist, die Klassenlehrer, also der Klassenlehrer und die Klassenlehrerin waren schon beide so, ey, wenn irgendwas ist, sag Bescheid. Und also total nicht so dieses, boah, geh mir nicht auf den Sack, geh jetzt in die Klasse und du schaffst das schon, du bist ausgebildeter Lehrer, halt die Fresse, sondern eher ganz anders und eher so, hey, wenn du noch irgendwas brauchst und wenn dich wer nervt, sag Bescheid, schick den hier runter, wir kriegen das hin und bla, blibub. Und das gibt einfach einem dann sehr viel Hoffnung. Auch wenn ich einfach keinen Bock habe, Leute rauszuschmeißen, das wird nicht passieren, glaube ich. Sag ich jetzt noch.
Was passiert denn im Nebenraum eigentlich? Also es gibt ja die
andere fünfte Klassen. Das ist einfach eine andere fünfte Klasse und der setzt sich dann einfach da rein und dann ist er so mit seinen Aufgaben und dann ist er da eingeschüchtert im Zweifel, sitzt da rum und keine Ahnung. Aber es ist, ich finde das, rein pädagogisch fühlt sich das für mich wie so eine richtige Kapitulation an. Aber das ist natürlich total bösartig zu sagen, weil ich glaube, es gibt manche Situationen, wo du abwägen musst, ist es das wert, dass diese eine Person jetzt noch hier in der Klasse sitzt und einfach alles torpediert und dafür einfach 29 Leute nichts mitbekommen? Oder ist es wirklich einfach mal sinnvoll, dass der jetzt eine Auszeit bekommt im Sinne von, ey, yo, geh mal raus, nimm deine Aufgaben mit und fuck jetzt einfach mal die anderen gerade nicht ab, so ungefähr.
Genau, fuck die andere Klasse ab, in der du sitzt.
Genau, geh denen auf den Sack. Das, wie gesagt, das fühlt sich für mich halt erstmal so nach einer vollen Kapitulation aus, so, ich kann das nicht anders. Aber ich glaube, das kann man manchmal auch einfach nicht anders. Und ich glaube, es gibt Situationen, wo das berechtigterweise dann eben das Mittel ist. Und mal gucken, ob ich dann da auch irgendwie dran stoßen werde. I don't know. Ich werde berichten, wann ich irgendwann zum schreienden, rauswerfenden, Klinke runterdrückenden, Kreide schmeißenden Lehrer werde.
Gut, wir fangen jetzt an zu zählen. Tag 1, alles noch safe. Gucken wir Mittwoch mal.
Ja, Mittwoch, das mit der, also Tag 1, Montag, nur 2 Stunden, völlig entspannt dahin gekommen. So, Mittwoch, komplettes Gegenteil. Mal gucken. Ja, nervig wird weiterhin dieses mit den Konferenzen. Jetzt ist morgen wieder Lehrerkonferenz am Nachmittag. Das heißt, irgendwie so doppelte Konferenz-Scheiße. Das ist, ja, das ist über diesem Vorgriffssystem einfach völliger Murks irgendwie. Diese Doppelbelastung irgendwie. Aber ja, ich werde da so meinen Weg finden irgendwie dazwischen. Und ich glaube, dass das gut werden wird. Auch mit dem Donnerstag frei, mit dem Montag davor und so. Ich glaube, ich habe genug Zeiten, um jetzt irgendwie so ein bisschen durchzuschnaufen, für mich Sachen zu machen. Und das ist, ja, macht mir auf jeden Fall keine Sorgen jetzt bis zum Sommer.
That's good. Weil das war wiederum meine größte Sorge, ist, dass du heute aus der Schule kommst, die dir sagst, ich hätte gerne
wohin als nächstes
Klickinstrument. Wieso gibt's das nicht?
Ja. Nee, genau, das war ja auch so ein bisschen meine Sorge, obwohl ich die eigentlich schon relativ schnell auch ad acta gelegt habe, so nachdem ich wirklich da sehr nett aufgenommen wurde. Die Pauline ist witzigerweise da, eine Praxissemester-Studentin, die mal bei uns war, mit der war ich zusammen am Anfang im Pedda, als ich Referendar noch war. Und die ist jetzt da drüben quasi EF-Koordinatorin oder keine Ahnung was, ist da quasi Lehrerin und hat auch Pedda und so, das heißt auch noch jemanden, den ich kenne und das ist total schön, da kann man immer mal eine Frage schreiben, wenn was ist und du bist nicht im Lehrerzimmer so, das ist halt immer das Problem, so wenn du ein Kind bist, dann sitzt du im Raum und dann spielt man einfach miteinander, aber in so einem Lehrerzimmer sitzen quasi alle in ihren Sachen und wenn da keiner irgendwie dich mal kurz anguckt oder nett dir Hallo sagt, dann bist du so, okay, dann setze ich mich jetzt mal hier hin und was passiert jetzt hier? Und das war halt da gar nicht das Gefühl, sondern da ist echt so, ja, einfach sehr, sehr harmonisch und nett. Genau, aber das habe ich glaube jetzt auch ein paar Mal schon gesagt.
Ja. Und falls du nicht weiter weißt und verzweifelt Kontakt suchst, dann such einfach lustige GIFs und schick die in irgendwelche Random-Channel in Teams und such da über ein paar Reaktionen abzugreifen.
hallo, ich bin der Neue. Und dann irgendwie so ein SpongeBob-Gif oder so.
Ja, genau, genau. Und alle so, oh.
Nee, ich glaube, das hat man auch gemerkt, das haben die auch mir so ein bisschen gespiegelt, schon relativ schnell. Ich glaube, die haben da eher wen erwartet, der keinen Bock hat, da zu sein. Mhm. Der da sagt, ey, also weil, wie soll ich sagen, es fühlte sich schon ein bisschen an, als wären zwischendurch so ein bisschen, also neidisch ist das falsche Wort, aber es kam schon ein, zwei Mal so die Kommentare mit, ach ja, wenn es dir nicht gefällt, wenn es dir hier gefällt, dann tauschen wir mit drüben, dann gehe ich wieder rüber, dann geh ich mal rüber. So, also weil, ja, das Gymnasium wird einfach so als die Insel gesehen, die sie auch zum großen Teil irgendwie ist. Es ist wahrscheinlich einfach ein anderes Arbeiten, keine Ahnung, wie man das jetzt, also welche in 2 Monaten sagen können, wie vergleichbar das ist und was irgendwie besser, einfacher, schöner, whatever ist irgendwie. Aber ja, das ist, ich glaube, die sind ganz froh, dass da nicht jemand kommt und sagt, er hat keinen Bock da drauf, er fühlt sich als was zu Besseres oder sagt die ganze Zeit nur so, oh, die Kinder hier, wenn ich das schon sehe, und so. Ich glaube, aber es gibt leider sehr viele Lehrer, die genauso sind und das, deswegen ist mir da sehr viel Nettes entgegengeschlagen, direkt von Anfang an. Ja.
Gut, dass es nette Schläge waren und keine feindseligen.
Exakt. Auch letzter lustiger Gedanke dazu, Kommentar. Ich kam ins Lehrerzimmer und das Erste, was passiert ist, dass jemand reinkommt und sagt, warum war denn heute schon die Polizei da? Erster Tag nach den Ferien. Warum denn schon wieder gleich die Polizei?
Warum war sie da?
Ich weiß es nicht. Mein Kommentar war nur,
wir haben Sandwiches gekauft. Hey.
Also mein Kommentar war nur, ja, gegenüber steht der Notarzt. Also bei uns ist auch irgendwas. Ich hoffe, das hängt nicht zusammen. Und dann meinte so eine, nee, ich habe schon gesehen, bei euch hat sich einer einfach bei dieser Parkouranlage auf die Fresse gelegt und sich den Arm gebrochen. Ah ja, okay, erster Tag nach den Ferien. Super. Oh, ja.
Manchmal habe ich echt Bock, so für einen Tag oder eine Woche einfach mal so Lehrer zu sein.
Ey, komm immer mit mir mit, du kannst immer hospitieren. Projektwoche siehst du es ja mal so ein bisschen.
Ja, genau, genau, da haben wir es, ja. Ja. Danach sage ich wahrscheinlich.
Bevor du antworten musst, ja.
Oh Mann. Ach, crazy. Ja. Aber ja. Gut, das ist doch alles easy, man easy.
Ja, ja, ja. Jetzt, wenn ich gerade schon so im Monolog quasi bin, kann ich dir noch kurz vom Buddy-Urlaub erzählen. Weil das natürlich auch.
Fragen uns alle, bist du immer noch Buddy-Weltmeister?
Nein, ich hab versagt. Ich bin Zweiter geworden. Also ich war vorm Finale Erster, aber das Finale habe ich versagt und bin da auch nur Zweiter geworden. Und Domi ist Erster geworden. Verdienterweise ist er jetzt Alpha Buddy quasi geworden. Okay. Er hat das Recht, sich fortzupflanzen. Nein, Gott. Nee, das Problem ist, das Finale, also die ganze Buddy-Plane war richtig cool. Die war so ein bisschen angelehnt. Also es gab so verschiedene Spielchen, auch so ein bisschen wie bei so Joko gegen Klaas und solche Sachen, kann man sich das vorstellen. Da gab es zum Beispiel auch so, was meine Paradisziplin natürlich ist, so Rap-Mashups. So, da war irgendwie so ein Rapper auf irgendeinem anderen Lied. Und das erste Lied war natürlich von Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe und SSEO, das musste ich natürlich sofort erkennen und so. Also so Spiele, die mir sehr lagen. Und dann gab es aber auch so Spiele wie den Synchronsprecher erkennen und dann in seinen Rollen quasi so hören und so, wo ich dachte, fuck, du hast sie mal gehört. Und ich habe gemerkt, wie ich so einem unangenehmen Stefan Raab-Typ wurde, dass ich so unter Druck stand und mir so dachte, ich hasse mich gerade. Ich weiß doch, was es ist. Ich werde so wütend auf mich. Also so gar nicht auf die anderen, sondern dass ich so an meinem eigenen Druck zerbrochen bin. Nicht, weil ich das unbedingt gewinnen wollte, sondern weil man einfach bei manchen Disziplinen gemerkt hat, fuck, ich habe gedacht, ich bin besser da drin. Und wenn ich vorm Fernseher sitze und mir das angucke, denke ich immer, ja, kriegst du hin. Und dann ist meine Situation, denkt so, scheiße, es fällt mir nicht ein. Wie soll ich reden? Was soll ich sagen? So ungefähr. Das habe ich an mir selber festgestellt. Diese Persönlichkeit so ein bisschen. Und im Finale, um sich zu lang zu machen, war es halt so viele kleine Disziplinen wie so einen Ball hochhalten, so eine Karte umdrehen, alle 7 am Stück und man muss es nochmal neu anfangen, wenn man irgendwas verkackt. Das kennt man von so einem Finalspiel von Joko gegen Klaas. Und ich habe leider, die letzte Disziplin war so ein Papierkübelchen in so einen Eimer zu werfen. Das habe ich leider nicht getroffen, deswegen muss ich nochmal alles machen. Aber, was mich sehr beruhigt hat, selbst mit der ersten Zeit wäre ich noch schlechter als Domi gewesen. Das heißt, da war der Selbsthass noch im Garten, weil das einfach Domis Disziplin war und der war einfach überragend da drin. Und deswegen muss ich das auch einfach anerkennen, dass er das zu Recht gewonnen hat. Ja. Aber cool war, dass wir alle, alle hätten gewinnen können. Also vor dem Finale so ausgeglichen war es, dass halt Julia ein paar Sachen gewonnen hat, Andi ein paar Sachen gewonnen hat und so. Das war echt ganz cool. Dadurch war der Spannungsbogen hoch und das spricht ja auch dann dafür, dass die Olympiade gut war, weil es macht ja keinen Sinn, weiß ich nicht, wenn du dann einfach nur Weitwurf reinmachst. Okay, wer kann am weitesten werfen? Naja, Julia wird es wahrscheinlich nicht sein, so blöd es klingt, aber es war halt irgendwie alles so cool ausgeglichen.
Cool. Und wie war sonst insgesamt so die, ihr wart ja auch irgendwo in einem Airbnb oder irgendwas?
Ja, in so einer Ferienhaussiedlung könnte man sagen. So Macomb Beach Resort heißt das. Das ist ganz cool, da kannst du einfach so ein Haus, also ist eigentlich Airbnb-Style so ein bisschen, nur halt in so einer Anlage irgendwie. Und das war total cool, wie immer. Das war, also wie immer, wie letztes Mal, als wir auch schon da waren, war es cool. Das Haus war letztes Mal ein bisschen fanciger, weil wir diesmal ein bisschen später gebucht haben, aber trotzdem voll okay. Und der Tagesablauf war eigentlich immer so, wir haben morgens gefrühstückt, also Andi und ich sind meistens um 7 wach geworden, relativ früh. Wir sind immer so um 3 schlafen gegangen, das heißt, wir hatten immer so 4 Stunden Schlaf. Ich kämpfe da immer noch so ein bisschen mit, weil ich echt, also es war schon hart, Sleep Deprivation. und dann halt um 7 aufgestanden, dann haben wir irgendwie Frühstück gemacht, also meistens hat Julia Frühstück gemacht, weil sie so nett war. Und dann haben wir irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht eine Runde FIFA gespielt, also sind wir Spikeball spielen gegangen an den Strand bis 2 Uhr oder so. Dann war am ersten Tag dann Buddy-Olympiade. Am zweiten Tag haben wir danach dann so Hero Quest, dieses Spiel, das ich besorgt habe, quasi gespielt. Genau. Und abends haben wir eigentlich dann immer nochmal Flügelschlag gespielt, also ein bisschen Brettspiele gespielt, einfach gut gekocht. Und einfach ein bisschen Switch gespielt, Mario Party und FIFA relativ viel. Und ja, das war einfach, und die ganze Zeit war halt Action. Also es war halt echt, das ist halt das Coole an diesem Buddy-Urlaub, das ist eigentlich, also vielleicht, weiß ich nicht, man wäre wahrscheinlich weniger zerstört, wenn das anders wäre, aber es gibt einfach, man ist die ganze Zeit in Social Activity so, ne, und wenn man sich nur unterhält beim Essen und so, und es gibt halt, und wir, und alle sind so ein bisschen darauf auch committed, dass es halt keine Me-Time so gibt, und das ist halt immer, finde ich, ganz cool, weil oft ist es ja bei solchen Sachen, wenn man dann zu fünft irgendwie wegfährt, meist man nicht so, will der eine jetzt noch, weiß ich nicht, nach dem Essen erstmal eine Stunde chillen und so, und da sind so alle committed da drauf, zumindest unterstelle ich das.
Also, boah, Max, lass uns doch mal eine Minute. Aber.
Man weiß es nicht, ich sag mal so, ich lass die Zeugen nicht sprechen.
Also steht einfach auf beim Mittagstisch und sagt, du hast gesagt.
So, ja, es ist auch immer Handyverbot und so Sachen. Es gibt halt bestimmte Handyzeiten und also. Und deswegen finde ich es aber, das, was ich nur sagen wollte, das Coole ist, alle wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie da hinfahren. So, es ist halt echt nicht so, dass da jemand mit unterschiedlichen Erwartungen rangeht und keine Ahnung was. Das ist einfach sehr angenehm, weil ich glaube, sowas ist immer blöd, wenn dann der eine sagt, oh, ich würde aber gerne den ganzen Tag irgendwie am Strand liegen. Der nächste sagt, oh, ich will mal, weiß ich nicht, nach Amsterdam, whatever. Und so wissen alle, okay, es ist Buddyzeit. Und das ist halt irgendwie ganz schön.
Ihr habt 12 Stunden auf dem Schlafkonto für 4 Tage. Der Rest der Zeit
ist verpflichtet,
mit dem Rest zu verbringen.
Ja, so ungefähr. Das trifft es eigentlich ganz gut.
Ja. Nice. Genau. Und, warte mal, seid ihr alle Lehrer? Ja, ne? Ja, okay. Das heißt, alle haben auch immer, alle auch in NRW?
Ja.
Ja, okay, das heißt, ihr habt immer, es gibt nicht die Ausrede, ah, ich kann mir leider Urlaub nehmen oder irgendwas, sondern ihr seid jetzt einfach verdammt in dieser Konstellation bis zum euer Lebensende. Immer weiter diese Urlaube zu planen, bis irgendwer meint, Kinder zu kriegen und dann irgendwie auf einmal Ausreden hat und sagt, ich geht nicht, ich habe hier ein Neugeborenes.
Ah, wenn das erste Buddy-Baby dabei ist, dann wird das mitgenommen, das ist kein Problem.
Gut, das wollte ich hören. Ja.
100% Commitment. Ja. Absolut, 100% Commitment. ja, und mal gucken, hoffentlich, mein Ziel ist es nur in der Gesamtbilanz irgendwann in 50 Jahren Buddy-Olympiaden-Sieger zu sein. Das reicht mir. Ich muss nicht jede gewinnen. Ich kann auch mal Zweiter werden, das ist okay.
Ja. Du musst ja auch, wie soll ich sagen, wenn du schon alle irgendwie um 6.45 Uhr aus dem Haus zwingst, dann musst du ja auch irgendwie ein Anreizsystem irgendwie haben. Und wenn du jedes Mal gewinnst, dann hat vielleicht nächstes Jahr keiner mehr Lust. Deswegen musst du jetzt auch mal verlieren, damit die anderen ein bisschen Motivation haben und so
weiter. Du hast es erkannt, das war Absicht und so. Ich hätte gewinnen können, ich wollte nur nicht. So wie mit
alle Kügelchen werft, ist deine Disziplin. Also.
Ja, absolut. Wie könnte ich da verfehlen? Ja, ja, das waren, war bei mir so. Was ging bei dir, Mann? Das ist wie wenn Markus Lanz Richard David Precht immer fragt, Richard, wo erwische ich dich gerade? Markus, wie immer, seit 40 fucking Folgen sitze ich in meinem scheiß kleinen Zimmer und schreibe mein fucking Buch. Ich mache nichts. Was willst du von mir? So gefühlt fühlt sich das
manchmal an. Ja, ohne Scheiß, immer wenn du diese Frage stellst, denke ich mir, mein Leben ist echt sehr eindimensional und langweilig. Und ja.
Aber es kann doch auch schön sein. Also ja.
Nee, was habe ich gemacht die letzten, was war das, eine Woche, waren wir jetzt nicht mehr im Podcast, ne?
Ja, du hast gesagt, was war in Köln? Was hast du in Köln gemacht?
Ich war in Köln, kennst du das, wenn du weißt, dass du eigentlich eine Sache nicht so sehr magst, so wie durch die Stadt bummeln, und dann denkst du dir aber so ein Jahr später, also nachdem du es ein Jahr lang nicht gemacht hast, ich sollte das nochmal probieren, vielleicht finde ich es jetzt geil. Nee, es war mal wieder Zeit, genau diesen Test nochmal durchzuführen, einfach mal durch die Stadt zu gehen und mal so ein bisschen zu gucken, was es so, was sich so verändert hat. Und auch mal so nach Corona mal wieder unter Menschen zu sein und einfach mal so ein bisschen im Café sitzen, was frühstücken und so weiter.
Nach Corona, Willi?
Quatsch. Ach so, ey, was ist denn jetzt damit? Nein, Quatsch. Dreiviertel hast du, Corona, was?
Hast du den Rudolfplatz gesehen? Dass das jetzt da so leer ist, also weil dieses Ding einfach abgerissen ist und dieses neue Gebäude da steht und so? Oder kannst du das schon?
Nur von Weitem habe ich das gesehen, ja. Ansonsten war auch ehrlich gesagt nicht viel Neues, außer dass es jetzt einen zweiten Five Guys gibt.
Weiß ich nicht.
Okay. Dinge, die Welt nicht weiß und auch nicht braucht. Aber nee, es war, war ganz cool, mal wieder rauszukommen, so ein bisschen aus den eigenen vier Wänden. Ansonsten, was habe ich noch gemacht? Ich habe ein paar Artikel geschrieben.
Oh, echt? Bin ich nicht mehr im Verteiler? Ich habe keine Mails bekommen.
Ich habe die nicht rumgeschickt, weil ich dachte, das interessiert eh keinen. Ja.
Ich dachte, ich kriege das immer, wenn du es hochlädst. Oder hast du es auch gar nicht hochgeladen?
Doch, doch. Ja, aber ich habe einfach. Man kann immer beim Publishen immer so aussuchen, sendet man es so an die Subscriber oder nicht. Und dann habe ich gesagt. Nee, ich wollte dich auch nicht unterbrechen in deiner Olympiade, weißt du? Sonst hättest du wieder irgendeinen krassen Artikel gelesen, dein Mind wäre geblowt und du würdest dir denken, so, da wärst du wieder ein Junge, der mit dem Kopf auf den Tisch schlägt und sagt, was mache ich hier eigentlich? Das war doch letztes Jahr schon nicht.
Krass, was? Stimmt, wir haben letztes Mal noch gesagt, da können wir mal im Podcast drüber quatschen. Was war das denn so?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß, dass heute, glaube ich, Elon Musk Twitter gekauft hat, richtig?
Ja, man munkelt, die hätten am Wochenende also, ein bisschen verhandelt.
Das ja, sieht irgendwie, glaube ich, gerade so aus. Und es gibt diese klassischen, dann bin ich weg Sachen, wie diese unangenehmen Sachen, die ich damals auf meiner Facebook-Seite noch gepostet habe.
Ach so.
Wenn Facebook WhatsApp kauft, bin ich raus. Ja. Solche Leute gibt es jetzt auch bei Twitter. Und natürlich werden sie nicht raus sein. Aber ja, okay. Aber was für Artikel? Worum ging es so?
Oh, wenn ich das noch wüsste.
Sollst aufhören, mehr Bier zu trinken.
Das ist alkoholfrei. Das
gut.
Ist hier, warte, ich guck mal, dass ich den Brand weghalte. Das ist hier 0,0. Das ist so wie Vitamalz eigentlich.
Und die meine Rücknummer beim FC Promille. Sehr gut.
Echt? Habt ihr, bist du die 0?
Ja, ich hatte die 0,0. Ja.
Nee, aber ich glaube, ein Thema, was mich die letzten Tage gedanklich so ein bisschen beschäftigt hat, ich möchte jetzt nicht den Propheten spielen, sagen, alles wird schlimm, Cassandra und so weiter, aber ich glaube, wir haben nächstes Jahr echt ein kleines Thema. So, ich habe jetzt nochmal so Zahlen gesehen für ich glaube, da habe ich schon mal drüber geredet, oder also schon mal von erzählt, wie viel Anbaufläche aktuell genutzt wird auf der Welt.
Warte, wer ist Cassandra?
Cassandra ist,
ist das auch ein Orakel?
Ja, 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 aber so eher so in dieses, alles, die Welt geht unter, alles wird schlimm. Ah. Ja, manche haben so diesen Hauch immer, so den Teufel an die Wand zu malen und das ganz Schlimmste zu prophezeien, aber in dem Fall ist es eher so, oh, eigentlich weiß man es jetzt schon, und zwar, dass gerade nicht so viele Anbauflächen angebaut werden. Also viele Felder bleiben eher leer. Was erstmal nicht so schlimm klingt. So, okay, ja gut, das eine oder andere Feld. Aber
ist für die Begründung?
Ja, weil die entweder sind Düngemittel nicht vorhanden oder sie sind zu teuer. Meistens jetzt eher zu teuer. Und dann lohnt es sich einfach nicht für die Bauern zu sagen, ich mach jetzt, also dann würdest du wissen, oh, ich verkaufe quasi für weniger Geld, als was mich der Anbau kostet. So.
Und, ach krass, das heißt, du musst abwägen, du weißt, wenn ich es versuche, dann riskiere ich, dass ich miese mache und dann halt richtig im Arsch bin quasi.
Genau.
Und das ist ja nicht so wie ein Computerprogramm, das stoppst du dann einfach, sondern dann hast du es einmal angebaut und dann bist du committed eigentlich so, ne?
Ja, du kannst es auch sein lassen, aber dann nee, jede, also wenn du die Ernte dann nicht einsammelst, dann hast du es safe halt verloren irgendwie. Mhm. Und in dem Zuge war es halt auch spannend, das habe ich auch letztens gelesen, da ging es darum, wie viele Tage hat eigentlich ein Land an Vorräten in Kalorien für die Bevölkerung?
Witzig, da gibt es eine Statistik für.
Ja. Geil. Also gibt's Erhebungen.
So hoch.
Jetzt weiß man nicht so. Und spannend ist, im Durchschnitt hast du 90 Tage. Mhm. Das bedeutet, wenn ab morgen, also jedes Land ist entweder quasi, also entweder exportiert es Kalorien in andere Länder, weil es zu viel produziert, oder es importiert Kalorien. Mhm. Und wenn du jetzt quasi von heute auf morgen einfach sagst, okay, jetzt wird nicht mehr gehandelt, du kannst weder dein Zeug rauskriegen noch reinkriegen, diejenigen, die darauf angewiesen sind, von außen irgendwie Kalorien zu beschaffen, in welcher Form auch immer, sei es Getreide, Fleisch, was auch immer, die haben im Schnitt 90 Tage so an Laufzeit in Kalorien. Mhm. Aber das so im besten Fall, das heißt, wenn du jede Kalorien auch perfekt verteilen kannst, ne? Und die Kalorien werden halt in der Regel irgendwelchen Supermärkten gehalten, irgendwelchen Lagern und so weiter. Das ist nicht irgendwie, dass der Staat sagt, ich habe hier so einen riesen Bunker mit Essen, sondern es ist halt so, ne, was passiert, wenn Rewe morgen keine Lieferung mehr bekommt? So, wie lange kann er irgendwie deinen Bezirk da in Köln versorgen? Und 90 Tage ist halt schon so, okay, eigentlich ganz okay, da kannst du schon mal mit arbeiten, ne? Es ist nicht so von heute auf morgen.
Genau, mein erster Impuls wäre auch, 90 Tage klingt erstmal in Ordnung, aber in meinem Kopf geht auch sofort an, naja, aber auch diese ekligen Fisch-Matjes-Dosen und solche Sachen sind ja Kalorien. Und wer sagt mir dann, dass ich die nicht essen muss? Also, weißt du, so nach dem Motto, also wenn ich jetzt noch überlege, was ich halt gerne esse, und wenn ich dann noch überlege, also wenn ich das schon mal rausstreiche, so gefühlt, so nach dem Motto, okay, das Luxusding wollen wir dann in so einer Situation, ist das halt ein bisschen übertrieben. Ja. Aber wenn wir dann noch darüber sprechen, was ich überhaupt esse, weil ich es nicht. Also, oder was ich nicht esse, weil ich es eklig finde, da sind schon ein paar Sachen dabei, sage ich mal, die ich ungern in meiner Kalorienrechnung hätte, weil ich denken würde, ja, da kann ich auch drauf verzichten, dann esse ich lieber 10 Tage weniger. Dann haben andere Leute, die das mögen, mehr davon, so ungefähr. Was natürlich auch totales Luxusproblem ist. Wenn ich natürlich Hunger habe, werde ich wahrscheinlich essen, was ich will, so ungefähr. Also was ich muss.
Ja, aber genau, aber es gibt auch Menschen, die sagen vielleicht, hey, ich bin aus Überzeugung, esse ich bestimmte Dinge nicht, oder aus religiösen Gründen esse ich bestimmte Dinge nicht, und dann auf einmal hast du halt eben nicht mehr die Wahl und dann musst du doch deine eigene Katze grillen. So. What? Nee, aber das Problem an Durchschnitt ist ja, das ist halt der Schnitt. Das heißt, es gibt aber auch Länder, die haben genau 0 Tage Vorrat. Das heißt, wenn da von heute auf morgen auf einmal der Import, also von neuen Kalorien quasi wegfällt, dann stehst du halt da. So. Und das klingt halt meistens immer so wenig, wenn man sagt, oh, 4-5% der Felder werden jetzt gerade gar nicht besät. Dann denkst du erstmal, ja, was sind schon 4-5%? Aber es hat halt im Zweifel halt einen riesen, quasi, schlägt halt riesen Wellen, weil, wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, für dann auf einmal, das waren jetzt alles Maisfelder und das Mais fehlt dann irgendwie bei der Viehzucht und dann auf einmal ist das Fleisch das Doppelte und so weiter und es ist viel weniger. So, das hat halt meistens dann so diese Wechselwirkungen, die es dann hat.
Ja, oder und, sagen wir auch so, ne, das ist dann für die Viehzucht, du exportierst, sag ich mal, dann Kühe, also Rindfleisch, und importierst dafür nahrhafte andere Dinge, so gefühlt. Und wenn das dann dadurch wegfällt, also ne, ist ja noch viel komplexer, kann es ja noch sein, außer ich handle quasi Mais gegen Reis. Ja. So, sondern, ne, also, ja, kann man sich gut vorstellen.
Mhm. Genau, und was halt dann irgendwie doof ist, und das ist das, was mir so, also was halt jetzt schon, was du jetzt quasi schon eigentlich in die Schlagzeilen reinschreiben kannst, weil es irgendwie in, weiß nicht, 6 bis 12 Monaten der Fall sein wird, ist, wenn es heute nicht angebaut wird, dann weißt du, dass die Winter-Herbsternte oder halt spätestens die Ernte im nächsten Jahr, je nachdem, was du halt anbaust, halt kleiner wird oder wegfällt oder weiß ich nicht, ne, und dann weißt du, was automatisch passiert ist. Okay, wenn die Menschen werden ja nicht weniger hungrig plötzlich. Das heißt, was passiert? Die Preise werden hochgehen. Und dann wird es halt so sein, okay, welches Land, welche Bevölkerung kann sich welche Lebensmittel noch leisten? Und das heißt für uns zum Beispiel, oh, wenn du immer noch, weiß ich nicht, Bock hast auf Wiener Würstchen, dann zahlst du halt jetzt das Doppelte im Zweifel. Okay, gut. Ist halt dann doof, aber gut, fährst halt nicht in Urlaub nächstes Jahr, kaufst dir Wiener Würstchen für, alles easy, kannst du überleben. Aber halt für andere Länder, die vielleicht sagen, wir sind jetzt schon bei 0 Tagen und die können sich eben nicht den doppelten Preis leisten, weil die Bevölkerung das gar nicht zahlen kann. Die haben halt da ein Thema. So, und das ist halt das, was jetzt irgendwie schon absehbar Kacke sein wird, wahrscheinlich. Das ist eben, dass halt bestimmte Länder, die relativ arm sind und eben vielleicht auch nicht die Vorräte haben, einfach mal so schnupsdiwupps jetzt schon auf absehbarer Zeit irgendwie ein Thema haben werden. Und
Ja. Aber es ist interessant, weil in meinem Kopf, also jetzt völlig uninformiert, in Erdkunde nie so richtig aufgepasst, also wir hatten ja nie so richtig Erdkunde. Ich überlege gerade, aber könnte man nicht sagen, das Coole an diesem Problem ist eigentlich, dass die in Anführungszeichen armen Länder in der Regel auch die sind, die viel anbauen und dann können die es einfach für sich behalten. Also ist so nach dem Motto, wenn, dann wird es uns schlecht gehen, weil die armen Länder können dann nicht mehr die Sachen exportieren, weil sie selber essen müssen. Und die haben genug Essen, weil sie die Länder sind, die anbauen. Ich denke jetzt gerade an so ein Anno. Und da muss man irgendwann sagen, okay, da ist jetzt eine Bauerninsel, weil meine reichen Leute werden dann nur von dieser Insel beliefert, weil die wollen nicht so viele Bauern in ihrer Umgebung haben, so gefühlt. Also so kann man sich das ja auch vorstellen. Mhm. Deutschland sagt irgendwann, ja, wir haben nicht mehr genug Flächen, wir wollen lieber Industrie, wir wollen keine Ahnung was und wir wollen halt keine Weideflächen. Und dafür haben halt dann die ärmeren Länder diese Anbauflächen. Bei dem Gedanken, bevor du antwortest, kommt aber auch schon mein Kopf, naja, aber die sind auf den Export angewiesen. Wenn die das gar nicht, das Geld für den Export gar nicht mehr bekommen, haben die ganz andere Probleme vielleicht. Oder woran wird es scheitern, meinst du?
Eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Das mit dem Export ist 100% der Fall. Mhm. Dann hast du im Zweifel gar nicht so sehr die Kapazitäten. Also wenn du jetzt sagst, ich schwinge jetzt um und mache jetzt mal auf einmal mehr Anbau und behalte das für mich, ist halt die Frage, kannst du eben überhaupt dir den Dünger leisten, den sich andere, vielleicht größere Bauern auch nicht leisten können. Mhm. Da hast du da vielleicht auch ein Thema. Oder hast du die Maschinen, hast du die Felder, hast du eben die richtigen, das Saatgut quasi. Das sind viele Dinge, die halt auch irgendwie auch geklärt werden müssen. Und dann hast du wahrscheinlich noch eins der größeren Probleme, wird dann auch sein, ja, kannst du denn auf einmal auch einfach dann plötzlich sagen, ich behalte es für mich? Und da gibt es ja so eine riesen Klagewelle auch in Richtung China, die dann heißt, hey, ich hab irgendwie halb Afrika eingenommen, so, und so gefühlt jeder Hafen, jedes größere Stück Infrastruktur gehört halt eben China mittlerweile, und kannst du eben dann einfach sagen, nö, wir beliefern euch jetzt nicht mehr mit Reis oder was auch immer für Lebensmitteln. Gibt es da nicht irgendwelche Verträge, die das schwierig machen oder nahezu unmöglich machen? Und dann hast du noch Korruption in vielen ärmeren Ländern. Das heißt, selbst wenn man sagt, hey, wir behalten das jetzt für uns, dann wird irgendein Staatsmensch geschmiert und dann sagt er, nee, neues Gesetz, ihr müsst das jetzt verkaufen. Also,
und ihm geht es dann gut, ne? Und er wird dann gesichert quasi dadurch. Genau. Ja, klar, also klassisches, was man aus Filmen kennt, so blöd es klingt und was halt in der Realität wahrscheinlich auch abläuft. Aha, spannend. Okay, dann wäre jetzt mein erster Gedanke so, weil du hast eben so ein bisschen gesagt, jeder ist ja auch unterschiedlich, also wie der Kalorienbedarf ist ja unterschiedlich, nee, hast du nicht gesagt, aber das dachte ich mir dabei, glaube ich, als du es gesagt hast. Wo man in meinem Kopf so war, ja, okay, ich glaube, ich persönlich esse so im, sag ich mal, Überfluss so gesagt, so ich könnte bestimmt auch am Tag die Hälfte essen, mir würde es gut gehen, so, also, was heißt gut gehen, aber wäre, glaube ich, auch okay, so, ne, weil man ist dann irgendwie ja doch mehr als man muss, ja, in der Regel, so, ne, weil dann macht man Sport und keine Ahnung was. Und deswegen hätte ich jetzt so gesagt, ja gut, für mich persönlich, auf den ersten Blick, es ist kein großes Problem, einfach, sagen wir mal, 30% weniger Nahrung am Tag zu mir zu nehmen, glaube ich. Ja. Und das wäre wahrscheinlich für viele, glaube ich, kein Problem. Nur da sind wir ja bei dem gleichen Punkt wie, es wäre kein Problem, ein bisschen weniger zu heizen, es wäre kein Problem, ein bisschen weniger Auto zu fahren, aber es wird halt nicht passieren. Also ich glaube, darauf kann man sich halt nicht verlassen, dass man sagt, okay, für die Weltsolidarität verzichten wir jetzt einfach alle so ein bisschen auf Einkäufe, wir rationieren so ein bisschen den Einkauf und so weiter und so fort. Wenn du schon überlegst, wie Leute ausrasten, wenn sie irgendwie ein bisschen Öl, wenn sie nur eine Flasche Öl kaufen können, sind sie ja schon so, was? Wie soll ich überleben ohne meine Flasche Öl? Ja, deswegen, okay, deswegen verstehe ich deine kassandrischen Einwurf da, ja.
Ja, und genau das ist halt das Thema, was ich halt jetzt, also was du jetzt schon im Supermarkt siehst, ist eben genau dieser Angstkauf, sei es Öl, Mehl, Toilettenpapier. Und ich glaube, es wird jetzt nicht zweifelsfall so extrem, dass die Leute im nächsten Jahr dann noch panischer sind. Aber was halt dann nervig wird, das wird für einen selbst nervig, es wird halt alles teurer nochmal, das heißt, man zahlt dann im Einkauf dann nochmal ein paar Euro mehr jede Woche, das wird vielen dann auch irgendwie so ein Aha-Moment sein, so von wegen, oh Gott, das ist ja nicht die letzten 20 Jahre, dass alles irgendwie gleich viel kostet und irgendwie muss ich jetzt mein Leben reflektieren, weil alles, was ich bisher gemacht habe, war so auf Kante genäht und es funktioniert irgendwie alles nicht, das heißt, irgendwie habe ich automatisch diese Unruhe irgendwie so vor Augen. Und was natürlich dann auch ausbrechen wird, sobald eben die ersten Preissteigerungen dann auch losgehen, werden genau noch mehr halt von diesen Hamsterkäufen sein. So, das heißt, man weiß dann auch jetzt schon, das, was du beschrieben hast, wäre der rationale, weiß nicht, Akt zu sagen, okay, warte mal ganz kurz, wir haben nicht genug, lass uns mal so ein bisschen Piano machen, damit der Preis nicht hochgeht und alle noch was abbekommen. Das ist genau das Gegenteil passiert. dann hast du jetzt schon Länder wie China, die irgendwie die haben 1,5 Jahre Vorrat, quasi anderthalb Jahre Vorrat statt drei Monate. Das heißt, da gibt es welche, die sind halt einfach safe so und die können im Zweifel sagen, ja, ist uns jetzt alles scheißegal. Andere werden dann eben ab Tag 1 hungern und wiederum andere werden in Panik ausbrechen und keines dieser Szenarien ist irgendwie cool. Es ist, also, und das ist halt das, was mich jetzt schon irgendwie so ja, einfach nervt. Ich weiß, okay, es ist jetzt schon absehbar, aber es wird wahrscheinlich nichts großartig passieren, dass man es eben abwenden kann, sondern man kann jetzt sehen, ein Auge ist quasi auf dieses Problem zulaufen, muss jetzt für sich überlegen, wie gehe ich damit um.
Ja, und genau, zwei Sachen. Das erste, das Problem ist ja auch, wenn 10 Leute sagen, ey, ich kaufe einfach da ein bisschen weniger ein und so und versuche das mehr für mehr Leute, was da ist, dann kommt der eine Volltrottel und kauft für die 10 und dann macht es keinen Sinn mehr. Also, ne, also das ist ja das ist so ein bisschen das Blöde an diesem Prinzip, dass es nicht funktionieren wird, weil es wird immer Leute geben, die durchdrehen, so, das wirst du nicht verhindern können. Und naja, weil du jetzt schon gesagt hast, ne, auf jeden Fall wird es nervig. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, aber dass es uns ja wenig treffen wird, so, weil wir beide Leute sind, die erstens sehr Spaß am Essen können. gib mir Reis und, also keine Ahnung, gib mir Nudeln mit Ketchup und das ist vollkommen fein für mich so, ist dann scheißegal. Ich
bin jahrelang auf roten Linsenbasis. Ja,
das ist für mich halt auch völlig egal. So, und da, ne, wir haben ja gute Jobs und können uns das quasi auch leisten, wenn wir dann sagen, ey, ich habe jetzt trotzdem mal Bock da drauf, so ein bisschen. Das könnte man ja trotzdem irgendwie hinkriegen. Aber blöd ist es dann wie immer bei diesen Problemen, dass es halt die Leute am meisten trifft, die sich eben nicht leisten können. So. Das ist halt total scheiße. So. Und dann kannst du wieder so wenig machen, außer zusehen und sagen, ah, das tut mir leid, ich versuche ein bisschen weniger zu essen, keine Ahnung was. Und naja, das wird dann da nicht so direkt ankommen, so in der Form. Das ist halt wirklich was schon nervig absehbar ist. Und vor allem, was dazu kommt ja, wir kommen ja, oder wir sind ja, oder kommen, oder wie auch immer, welche Perspektive man einnimmt, kommen aus so einer Pandemiezeit und sind ja und erwarten ja eigentlich da auch, was die Wissenschaft sagt, dass es im Herbst wieder rund gehen wird in irgendeiner Form. Das heißt, das ist auch nicht durch, das Thema. Und wenn dann schon noch so ein neuer Kriegsschauplatz irgendwie aufkommt, also falsches Wording, Kriegsschauplatz, aber ne, das haben wir ja auch noch übrigens, dass dann das auch noch mal ein Thema wird, dass man denkt, warte, warum macht ihr jetzt Hamsterkäufe? Wegen Corona? Wegen Putin? Oder weil es einfach nicht mehr so viel Essen gibt? Sucht euch einen aus, der drei Punkte, wo ihr berechtigterweise auch einfach ein bisschen durchdreht. Aber wir dürft trotzdem nicht durchdrehen, weil wenn ihr durchdreht, dann drehen alle durch. Und das ist uncool. Also dreht doch mal nicht durch. Und so, ne? Also das ist, wie du sagst, es ist einfach absehbar, dass es einfach nervig wird. Und es ist ja schon nervig gerade.
Ja, und was dann, und das hat ja immer noch diese Wellen, die das Ganze schlägt. Und die erste Welle, die dann quasi auf der Welle aufbaut, auf der alles wird teurer, Essen ist auf einmal irgendwie nicht mehr so geil wie vorher, Welle, wird dann sein, wer ist eigentlich schuld daran? Und dann wird man anfangen, sich die Schuld zu schieben, sagen,
die Flüchtlinge, wie immer. Ja.
Nein, Gott, ja. Aber ja. So, was sind die üblichen Kandidaten? So, da wird man auf einmal sagen, ja, die sind schuld, denen sind schuld, das heißt, da wird es wieder so Beef geben und alle werden mit dem Finger aufeinander zeigen. Und das ist auch alles historisch schon alles passiert. Man weiß einfach so, ja, okay, wenn das passiert, dann wird es eben Tumulte geben und Krach geben und mein Leben wird nicht dadurch gestört, dass ich auf einmal irgendwie 50 Cent mehr zahle für den Liter, weiß ich nicht, Milch, sondern eben durch das Umfeld, was dann auf einmal nerviger wird um einen herum, dann ist es der Nachbar, der morgen sagt, ja, ist wieder alles teuer geworden, ich glaube, die Heizung ist und so, muss ich jetzt auslassen, wie kannst du die Heizung leisten oder musst du dich rechtfertigen, warum du heizt? Also, vielleicht nicht das beste Beispiel im Moment, weil es aus anderen Gründen vielleicht nicht so cool ist, aber und ich glaube, das ist der Punkt, der mich jetzt quasi so ein bisschen nervt, ist, dass einfach um mich herum dann wahrscheinlich viele Menschen dann einfach gestresst sind und dann bin ich auch gestresst.
Das sind doch eh keine Menschen um dich herum.
Ich gebe ja schon mein Bestes.
Nee, ja, versteh ich sehr. Vor allem, das ist ja so ein bisschen diese gleiche Frustration, die sich dann quasi auf allen Seiten auch aufbaut, wie jetzt eben bei Corona so ein bisschen, dass man so denkt, oh, hätten wir das nicht verhindern können oder hätten wir nicht vorher das machen können, dann zeigt man mit dem Finger auf die einen, auf die Ungeimpften, whatever, wie auch immer. Und irgendwie würden sich Schuld zugewiesen. Und man, das wird dadurch so gelähmt, dieser Prozess auch. Und man denkt nicht, ah, cool, dadurch, dass wir jetzt Schuldige suchen und in Anführungszeichen finden, also angenommenerweise finden da irgendwelche Schuldigen, dann wird der Prozess nicht rückgängig, nicht schneller, nicht besser, da irgendwie Lösungen für zu finden. Und wie du sagst, das ist halt so nervig schon abzusehen, dass man weiß, die Leute sind emotionalisiert, sie werden weniger rational und zum Teil ja auch berechtigt. Also ne, ich möchte ja gar nicht sagen, dass es unberechtigt ist, aber man weiß es schon. Und man weiß aber auch, dadurch wird es nicht besser. Das ist das Problem. Dann steht die Politik wieder unter Druck, dann machen die wieder irgendwelche Entscheidungen, um irgendwie die Leute ruhig zu kriegen. Und man denkt so, ah ja, das sind wieder 3 Jahre Rückschritt. Schade. So, ich dachte, wir sind auf einem coolen Weg, so in irgendeine Richtung. Und dann haben wir das, was wir, ich habe gestern tatsächlich mal so ein bisschen mitgefiebert wieder bei den französischen Wahlen.
Ja, ja.
Macron Le Pen. So, und habe mir ein bisschen was dazu durchgelesen. Und auch wenn Macron in der Kritik steht, weil er anscheinend irgendwie ein abgehobener Typ ist, der sich irgendwie so der Präsident für die Städte irgendwie ist und so, was wahrscheinlich berechtigte Kritik ist, so wie zumindest sich.
Ja, aber wenn du dir die Verteilung der Menschen anguckst, wie Frankreich so demografisch verteilt ist, die leben halt alle in Paris, fertig.
Spaß. Ja, nee, aber deswegen kann man sich ja auch ganz gut erklären, warum trotzdem Le Pen irgendwie 40,8 oder so Prozent bekommen hat. Weil das ja schon krass ist, dass jemand, der so auch so rechts wieder mal ist, und wenn wir Pech gehabt hätten, wäre es dann irgendwie Orban, Bolsonaro, Johnson, wie heißt der Holländer, wie heißt Erdogan und whatever, Nummer 7 oder so der europäischen Chefs, also Bolsonaro ist jetzt Brasilien, aber so der Weltchefs irgendwie. Das ist nicht noch eine Kolonie, ich weiß nicht, keine Ahnung.
Eurovision Song Contest ist jetzt das Mal.
Nee, aber das ist so einer von denen mehr und man denkt so, ja, und ihr seid genau die von denen profitieren, die sich aufregen und dass die Politik dann in diese Richtung schwingt, weil Unruhe, man will eine harte Hand, man will sich abgrenzen von anderen, man denkt, Solidarität ist das Verkehrte gerade, weil wir müssen auf uns gucken und das ist für mich einfach nicht der Weg und das finde ich so nervig, dass man das, wie du jetzt schon richtig gesagt hast, absehen kann, dass das dadurch nicht weniger wird, sondern eher mehr, durch Ukraine, durch Corona, durch Hungersnöte, nennen wir die Folge Hungersnot 2023. Quatsch. Nein, aber durch solche Konflikte und das ist einfach, ich finde, nervig trifft es eigentlich ganz schön auf den Punkt, weil es ja schon groß Scheiße eigentlich ist, aber es ist auch einfach nervig.
Ja, vor allem, wenn du dann drüber nachdenkst, was könnte man jetzt tun, um das zu verhindern, dann gibt es so den einen Hoffnungsstrang ist, oh, warte mal, irgendeine geile technologische Erfindung wird auf einmal Nahrungsmittel voll günstig machen, weil auf einmal kann man super, super viel produzieren und Problem ist gelöst.
So Y-Food-mäßig, alle haben so geile Drink-Nahrungsdinger irgendwie im Kühlschrank, die sie für den ganzen Tag versorgen oder so Astronauten-Nahrungsmäßig quasi, ne?
Ja, wobei, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, da würde wahrscheinlich die Reaktion aber sein, niemand nimmt mir meinen Gänsebraten, den hatte ich schon mal in meinem Leben. So, also ich glaube, so nach dem Motto, hier, das ist die Pille und dann musst du nie wieder was essen. Das wird nicht funktionieren, man bräuchte eher irgendwas so von wegen diesen, ich weiß, erinnerst du dich ja an diesen goldenen Reis oder irgendwie sowas?
Ja, genau.
Irgendwie sowas, wo man weiß, okay, das ist einfach irgendwie ein Getreide, das kostet irgendwie nur 10 in der Herstellung und auf einmal wird alles günstiger. So, fertig, aus Bikima. Sowas.
Das oder bei die Gentechnik, ne, was die Leute ablehnen.
Genau. Und oder halt, oder sowas wie Vernunft.
Was?
Nein. Ja, aber das ist, aber ich finde es ganz smart. Ich bin ja eigentlich nicht so, also was ist ganz smart, also ich finde es ganz interessant, auch mal zu sehen, was so strategische Entscheidungen auch für Auswirkungen haben können. Und damit meine ich eigentlich nur 2 Dinge, gerade die aktuell spürbar sind. Du hast es gerade genannt, Gentechnik, was wo man EU-weit gesagt hat, nee, finden wir doof, vor Jahren. Und jetzt ist es halt eben immer noch eben verpönt oder verboten sogar. Das andere Thema war halt Atomstrom, so wollen wir alle nicht, außer Frankreich oder so. Das heißt, da haben wir jetzt auch diese Abhängigkeit. Und dann merkst du halt so, ja, vielleicht war es in dem Moment irgendwie ganz cool, das klang alles super nice, so nach dem Motto, bloß keine Gentechnik. Ich weiß noch, wie ich durch die Kölner Innenstadt gegangen bin und dann war so Proteste dagegen, auch gegen dieses Abkommen mit der USA und so weiter. Ich hab gesagt, nee, ist alles doof, wollen wir nicht. Und hatte ich gar keine Meinung zu. Ich dachte mir so, ja, wen juckt's, ne? Ist doch alles cool, braucht man ja auch nicht. Und jetzt merkst du, hätten wir doch damals eben vielleicht anders entschieden, dann jetzt den Struggle nicht so sehr.
Eventuell,
und die ganzen Folgeeffekte nicht. Ne? Und das ist das, was ich dann in der Rückbetrachtung ganz spannend finde, dass eben manche eher so kleinere Entscheidungen, die in dem Moment einfach nicht so viel Gewicht haben, in den naiven Augen eines, weiß ich, damals noch 23-Jährigen oder so, jetzt auf einmal mit ein paar Jahre später sich anfühlen wie die schlimmsten Entscheidungen ever. So, und,
Ja, das fand ich in meinem Biostudium so krass. Das, also ich habe Gentechnik immer, ist ja so obligatorisch, glaube ich, in der 11. Klasse hat man da mal kurz so eine Pro-Kontra-Diskussion geführt und selbst da war man so, ja, was spricht denn eigentlich dagegen? Also wie immer, wenn es so gut gemacht ist und natürlich damit kein Schindluder getrieben wird und whatever, kann eigentlich nicht viel dagegen sprechen, so. Natürlich sind immer die Sorgen dann, ne, dass man dann diese Technik oder dass diese Sachen dann noch teurer werden und die dann nur so ganz fies verkauft werden, whatever, mal alles geschenkt, so, ne. Aber so im Studium dann auch nochmal, wenn man da so ein bisschen mehr Einblick bekommt, was alles möglich wäre und wenn man dann so denkt, so, wie geil wäre das denn, wenn man, sag ich mal, die armen Länder oder die hungersleidenden Länder einfach versorgen könnte durch genetisch veränderte Lebensmittel, wäre es einfach geil. Nur das Problem ist, dass bei vielen Menschen im Kopf einfach bei genetischer Veränderung irgendwelche komischen Gattaca-Alarmglocken klingeln und die denken, ich esse doch nicht, was auch immer. Die Leute lassen sich ja auch nicht fucking impfen, so, weil die denken, das ändert irgendwie ihre genetischen Informationen und sie werden danach zum Bill Gates fucking Monster. Also, ne? Und, aber dass die Leute dann auch nicht erklären kannst, du isst das, das kommt in deinen fucking Bauch, da sind scheiß Säuren, die das alles kaputt machen, Brudi. Wär doch cool, wenn wir Photosynthese betreiben könnten, indem wir Chloroplasten essen. Ich würde das sofort machen. So, aber leider geht's nicht. Und ja, und also ich glaube, dass man viele Probleme lösen könnte, indem man halt Lebensmittel ein bisschen tunt. Aber natürlich muss man das unter guten Bedingungen machen und man muss aufpassen, dass man da die Patente schon direkt gut verteilt oder whatever. So, ne? Aber ja, es ist.
Oder man killt das Patentsystem komplett und schafft Patente ab.
Ne? Also, genau. Ja. Irgendwas muss man da eine Lösung für finden, weil man sieht ja die Gefahr, so die mit so gentechnischen Sachen dann eben gemacht werden können, dass man halt eben Sorge hat, dann verdient da Leute dann eine rollende Nase dran und andere werden noch ärmer. So, ja, dann bau doch jetzt ein cooles System darum, dass das nicht passieren kann.
Ja.
Und dann geh da hin und forsch die Scheiße daraus, weil es einfach super ist. So, ja.
Ja, aber ich glaube, das ist, wie soll man sagen, es gibt ja auch diesen Spruch, so nach dem Motto, Menschen ändern sich nicht, so. Und auch die Ideen und Ideale von Menschen ändern sich nicht. Und das Einzige, was halt hilft, ist so ein Generationenwechsel in verschiedenen Bereichen. Und ich finde, so ein bisschen habe ich den Eindruck, dass, wenn du jetzt so Macron jetzt als Beispiel nimmst, wie alt ist der Dude? 44 oder sowas, ne? Das ist relativ jung noch, ne?
Ich weiß es immer nicht.
Oder auch, weiß ich
nicht. Ich glaube, es war immer so im Vergleich zu seiner Frau, wurde es immer so dargestellt, weil seine Frau, glaube ich, der älter ist oder so.
Ja, ja, genau. Ja, die ist so der alten Schule, so, aber er ist relativ jung.
Ich weiß nicht.
Dann so Zelensky, der ist auch, glaube ich, irgendwie Mitte 40 oder irgendwas. Oder auch vielleicht jetzt die aktuelle Bundesregierung, nur mit Baerbock und so, da ist halt, ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber ich würde sie auch irgendwie auf irgendwas mit 40 schätzen, keine Ahnung.
Habeck und so, ja.
Aber das ist halt eben nicht mehr Biden. Plus, es ist nicht mehr Putin, so der.
Nicht mehr Schröder.
Ja, genau. Und ich finde, also mein Hoffen liegt tatsächlich so ein bisschen in der neuen Generation der Politiker dann auch, die eben vielleicht solche Entscheidungen revidieren können, die sagen, hey, ja, wir hatten damals irgendwie, oder nee, unsere Großeltern hatten Angst vor Gentechnik. Sorry, Merkel. Aber jetzt ist es halt irgendwie vielleicht doch okay, wir haben so ein paar Erkenntnisse gewonnen und es ist doch nicht so schlimm. Deswegen, das stimmt wiederum hoffnungsvoll, dass eben da die neue Generation an Politikern da vielleicht ein bisschen andere Entscheidungen treffen kann in der Hinsicht.
Ja, wenn die lange genug an der Regierung quasi sind, ne? Also wenn man dann sagt, das ist das Einzige, was mich da halt skeptisch und so stimmt, ist halt dann die Frage, sind wir gerade in einer Zeit, wo wir uns den Luxus erlauben, über solche Fragen zu diskutieren, oder wenn du das jetzt einbringen würdest und würdest sagen, ey Leute, lasst uns doch mal wieder über das und das technische Ding sprechen oder über Gentechnik sprechen oder über whatever reden, wahrscheinlich alle sagen, wir reden jetzt hier über Waffenlieferungen und du hältst mal die Fresse. So, also, ne, gerade sind irgendwie gefühlt, oder über Corona, darf ich denn jetzt das und das wieder machen? Also die Leute haben gerade so viele andere Themen irgendwie im Kopf, die so einnehmend sind, dass man so denkt, ach Leute, aber da hast du vor zwei Tapes oder so ja schon mal drüber gesprochen, ne, dass man sich jetzt eigentlich gerade in so einer Zeit wünscht, so lass mal Krise sein und guck, dass du irgendwie so gut es geht den Kahn am Laufen hältst, aber denk doch jetzt schon mal drüber nach, wie kannst du die nächsten 5 Jahre gut gestalten und nicht, wie kannst du das nächste Jahr gut gestalten? Und weil so manövrieren wir uns, wie du gesagt hast, ja, von der einen Krise in die nächste. Und dann kommen wir jetzt aus der Corona-Krise, die ja noch da ist, in diese eventuelle Anbau-Lebensmittel-Problematik quasi rein. Ohne dann dafür vorbereitet zu sein. Und wir können es gar nicht vorbereiten, weil wir so damit beschäftigt sind, irgendwie die Bundeswehr aufzustocken und keine Ahnung, was zu machen. So.
Ja, aber ja, genau, also die die Krise auch, also jetzt auch der Ukraine-Krieg ist ja quasi dann der offensichtliche Konflikt oder der offensichtliche Krisenherd.
Genau.
Aber alles, was daraus entsteht, ne, also die Preissteigerung im Energiesektor, im Lebensmittelsektor und dann die Unruhen, die darauf aufbauen, die wir gerade, ne, das sind halt, das gehört für mich, das ist Teil der Gesamtkrise und auch Teil des Problems, ne? Und hätten wir eben das Energiethema irgendwie, also würden wir das jetzt nochmal diskutieren, weil es ja eben gerade auch gut ist, könnte man sagen, gut, vielleicht war die Entscheidung vor 20 Jahren doch nicht die jetzt richtige, vielleicht vor damals, aber jetzt vielleicht doch nicht mehr, dass wir nochmal neu denken und ja, würde mir eigentlich wünschen, dass man eben alle Felder betrachtet und nicht nur Waffenlieferung. Der Rest ist gerade egal, weil das wäre ein bisschen zu kurz gedacht.
Ja, da habe ich nur mal einmal einen spannenden Videobeitrag irgendwann von irgendeinem Wissenschaftler zu gelesen oder von so einem Wartungstechniker von den AKWs war das, glaube ich. Das fand ich ganz spannend, weil ja viele jetzt quasi rufen, ey, lass die Dinger doch laufen. Also wann ist die Abschaltung geplant? Ist es dieses Jahr? Dieses Jahr, ne? So, und dann rufen Leute und sagen, ey, lass die doch einfach laufen. Und dann meinte, das fand ich ganz spannend, weil er dann quasi gesagt hat, ja, das wäre jetzt vielleicht schön, vielleicht würden wir uns das jetzt gerne wünschen, aber Leute, ihr müsst verstehen, die wurden jetzt quasi 10 Jahre lang oder wie auch immer darauf vorbereitet, heute abgeschaltet zu werden. Die sind nicht gewartet worden, also den Aufwand, den wir jetzt betreiben würden, um die quasi flott zu machen, dass die nächsten 10 Jahre noch gut funktionieren, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also es ist eigentlich nicht, es ist nicht machbar, diese Dinger wieder irgendwie so aufzubereiten, dass es funktioniert, außer du gibst denen wahrscheinlich jetzt 5 Jahre Zeit und dann kannst du auch neue bauen, so gefühlt oder so. Und das fand ich immer einen ganz spannenden Gedanken, weil darüber denkt man ja nicht so nach, wenn man nicht in der Materie ist, wo man so denkt, ja, das ist halt ein Knopf, dann drücken die halt auf aus und dann drücken sie einfach wieder auf an. Ja, ja. Und dass es anscheinend so einfach nicht ist, fand ich nochmal ganz interessant zu hören, weil man ja sonst immer so schnell dabei ist zu sagen, ja, mach doch einfach.
Ja,
so.
Ja, völlig richtig. Ich glaube halt, man sollte den Gedanken vielleicht nicht komplett verwerfen, weil ich weiß nicht, wie lange es dauert, ein neues zu bauen. Ich glaube, das dauert wahrscheinlich eher 10, 15, 20 Jahre. aber ich glaube, genau diese Debatte wäre halt jetzt wichtig zu überlegen. Gut, wie können wir die nächsten, sagen wir, 10, 20, 30 Jahre irgendwie überbrücken? Weil so schnell wird es eben nicht genug Solar geben, so schnell wird es nicht genug Batterien geben, um halt alle zu versorgen. Also können wir entweder sagen, ja, fuck it, dann verbrennen wir weiterhin Putins Gas und was auch immer. Das ist jetzt als Beispiel für einfach nur nicht erneuerbare Sachen. Genau. Oder macht man eben nochmal den Wartungsvertrag auf und pumpt dort eben auch nochmal ein bisschen Kohle rein und sagt, man fährt die Dinger wieder hoch. Und damit die in 5 Jahren funktionieren, weil die zu spät bist du eh. So, die Frage, wie viel willst du noch zu spät bleiben? Noch 5 Jahre, 10 oder 15? Und
Ja, es ist schön, dass du es nochmal aufmachst, weil witzigerweise reden wir gerade über diese 3 Krisen. Und eigentlich die so mit am dringendsten auch noch darüber schwebt, ist ja die ganze Klimaproblematik, ne, die zu Recht sehr viel, also zumindest in meiner Blase, sehr präsent ist, aber die ja auch gerade im politischen Diskurs nicht so wichtig ist, weil es einfach akutere Probleme gerade gibt. Aber trotzdem wurde, glaube ich, gestern oder vorgestern wieder so ein Bericht veröffentlicht, wo quasi gesagt wurde, ey Leute, wir sind eigentlich am Arsch. So, also let's be real. Also egal, was wir jetzt machen, es wird relativ schwierig so. Und wenn du jetzt schon halt siehst, worüber wir gerade reden und wie wir Probleme lösen wollen, da sind wir ganz weit weg von, ey, uns geht's gut, lass mal jetzt richtig hart shiften Richtung, geil, wir retten das Klima. Sondern da würden alle sagen, ja, das können wir, das ist ein Luxusproblem, das können wir uns nicht leisten. Aber eigentlich ist es halt kein Luxusproblem. Und das ist halt total das Problem, wenn du eigentlich jetzt bei jeder Krise, die du lösen willst, die Klimakrise mitdenken musst, weil du könntest wahrscheinlich Mittel und Wege finden, um einfach und schnell Dinge zu lösen, aber dann klopft halt Herr Klima an oder Frau Klima an und sagt, vergiss mich nicht, und dann ist die Lösung vielleicht schon wieder im Arsch, weil zum Beispiel, wenn wir jetzt diese ganzen schweren Waffen liefern wollen und wenn wir jetzt irgendwie Waffenproduktion auf einmal ankurbeln wollen oder es lukrativ machen, dass vielleicht Waffen produziert werden oder Panzer oder whatever und die ganzen Lieferungen, oder immer alleine noch viel plastischer, im wahrsten Sinne des Wortes, die ganzen Corona-Tests, ne? Das ist so, wenn du das in der Schule machst, dann merkst du, was für ein wahnsinniger Müll dabei entsteht. Und das muss ja alles produziert werden. Das kam ja quasi aus dem Nichts, diese ganze Produktion für die ganze Welt eigentlich an Corona-Tests und Masken und so. Da ist ja eine ganze Industrie quasi nochmal ganz neu entstanden, könnte man sagen. Und wie viel CO2 und whatever dabei entsteht, das sind ja alles quasi kontraproduktive Dinge zur Klimakrise. Das heißt, alles, was wir gerade quasi eigentlich machen, um diese Krise zu lösen, wahrscheinlich auch berechtigterweise, ne? Ich möchte das jetzt gar nicht kritisieren, natürlich brauchen wir Masken und wir brauchen so Kram, ne? Aber trotzdem rückt dadurch die Klimakrise immer weiter in den Hintergrund und die wird zwar vielleicht noch so ein bisschen mitbedacht, aber eigentlich wird sich immer dagegen entschieden, wird immer gesagt, ja, wir würden das gerne, aber wir können es leider anders nicht machen gerade. Und ja, das ist ja auch was zu Recht Leuten große Sorgen bereitet, weil das halt was ist, wie Menschen sind. Die reagieren halt erst, wenn du es spürst, so, und ja, dann ist halt viel zu spät. Das ist ja mit dem Essen jetzt, ne? Wenn so nach dem Motto, wenn du jetzt sagen würdest als Regierung, ey Leute, KDH, kauf die Hälfte, dann würden alle sagen, ja, ach was.
Bro, und, ist doch ganz entspannt. Alles ist voll.
Ey, ja, und was? Dann, genau, und dann im Ja sagen alle, hä? Das hat uns keiner gesagt, warum? Und denkst, ja, Leute, seid doch einfach nicht so Trottel, bitte. Ja, und das ist mit dem Klima, bin ich sehr gespannt, wenn wir da so in 10 Jahren oder 5 Jahren drauf gucken und dann gucken, ja, diese Klimaforscher haben alles exakt so predicted. Es steht vor 10 Jahren in den ganzen Papern, steht alles genauso drin. Ja, haben wir halt nicht reagiert. Schade, weil es einfach andere Dinge, ich möchte gar nicht wichtiger sagen, wie auch immer, einfach andere Dinge gab, die Aufmerksamkeit angesaugt haben. Ja, finde ich, genau, ist ja auch noch ein nerviges Thema, das damit einhergeht. Ich finde, der Folgetitel könnte sein, nervige Themen.
Alles nervig. Ja, ja. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie lässt mich das alles nicht so. Ich schlaf gut, so ist nicht, ne?
Also, ja, geht's
auch gut. So. Alles ist gut, ne? Ich bin jetzt auch niemand, der Panik schiebt, aber mir fällt es dann schwer, irgendwie so in die Zukunft zu blicken und sagen, ja, alles wird super sexy, weil die Dinge, die wir jetzt bräuchten, damit alles irgendwie nochmal funktioniert, sind so, soll ich sagen, unvorhersehbar. Das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine Professorin aus Massachusetts, keine Ahnung was, die irgendwas erfindet, womit man, weiß ich nicht, CO2 aus der Luft saugt. Übelst energiearm. So. Und dann ist es noch so eine random Entscheidung, die auf einmal sagt, hey, lass uns Gentechnik und Atomkraft und alles auf einmal doch wieder cool machen, und weil es irgendwer anders erfunden hat, dass man eben. Und dann gibt's auf einmal irgendeine Influencerin, die sagt, hey, voll geil, ich finde Gentechnik geil. Und dann sagen alle, ja, wir finden es auch geil. Also es müssten so viele zufällige Dinge passieren, die auf einmal so den Zeitgeist verändern, plus die auf einmal da sind, von denen man nichts wusste, wie, oh, es hat auf einmal jemand Antibiotikum erfunden, boah, geil. Und es müsste halt so eine Reihe von diesen Zufällen irgendwie geben. Und dann wird es vielleicht funktionieren. Wahrscheinlich wird es auch so laufen, aber du kannst nicht da sitzen und einfach darauf hoffen, dass irgendein Einstein jetzt irgendwas erfindet, was uns den Arsch rettet. Und, und dieses hoffnungsvolle Abwarten ist irgendein Zustand, der mich nicht so, weiß nicht, so 100% happy stimmt, weil du wirst darauf angewiesen, dass andere es irgendwie hinkriegen. Und ja, ich hasse dieses Gefühl, dass du musst anderen Leuten vertrauen plötzlich. Unangenehm.
Ja. Und dazu kommt ja auch noch, wenn man sich da wieder, das hast du ja letzte Zeit häufig gemacht, so den Blick in die Geschichte wirft. Die meisten Errungenschaften und die meisten coolen Erfindungen waren nicht so, hey, hier die Erfindung, cool, Massenproduktion, Massenadaptation, was geht ab? Sondern mehr so 30 Jahre später, hey, da war doch mal jemand, der hat doch eine gute Idee gehabt. Ah, yo, das ist ja wirklich voll gut gewesen, lass mal machen. So, ne? Also es ist ja auch nicht so, als wenn jetzt heute jemand schreit, hey, ich habe hier die Lösung, dass dann, obwohl vielleicht haben wir mittlerweile mehr den Geist, dass Leute sich wirklich draufstoßen und es werden mehr Ideen so angeschoben, dass man da mehr Hoffnung haben kann, könnte man sagen. Ja, trotzdem brauchen ja viele Dinge, gerade wenn sie wichtig sind, gerade wenn wir jetzt über Gentechnik sprechen, wäre es ja auch fatal zu sagen, wir machen jetzt einfach Risiko. So, wir geben jetzt einfach den unseriösesten Forschern einfach Geld und macht jetzt mal geile Sachen. Das wäre so, wenn man sagt, Klone können uns retten, lass mal klonen jetzt und wir vergessen alle ethischen Bedenken. Das sollte ja auch nicht der Gedanke sein. Aber ja, und da sind wir wieder in dieser Zickmühle von, wir brauchen schnelle Lösungen, aber wir haben gerade keine schnelle Lösung. Wir müssen eine finden. Und wenn wir da schnell sind und wenn wir da, wie soll ich sagen, zu hektisch agieren, können wir Probleme haben. Ne? Siehe Atomkraft, Atombombe. Die Physik ist toll, aber vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. So, ne? Also, das ist ja auch das, ja, und ja, das ist wahrscheinlich was dann darunter leiden kann.
Ich glaube, was ziemlich cool wäre, da muss ich mich an die eigene Nase packen, ist, man trifft ja auch mit seiner Berufswahl so ein bisschen dann auch die so Entscheidung, welche Richtung man auch so ein bisschen was beitragen möchte, wenn ich jetzt überlege, ey, Willi macht so ein bisschen Influencer-Marketing gerade, das ist vielleicht nicht das Richtige. weil genau das ist halt immer das, wenn du so mal Leuten zuhörst, die tatsächlich auch Geld verteilen in diesem Bereich. Es gibt so einer der coolsten Investoren überhaupt, so aus den USA, der hat irgendwie Kohle gemacht mit Facebook und so, der hat unendlich viel Kohle. Multimilliardär hat irgendwie so einen Fonds aufgesetzt mit dem Motto Unfuck the Planet, so nach dem Motto.
Hast du mir das vor 2 Jahren mal geschickt? Ist das das, wo man nicht investieren konnte, weil nicht Amerika und so ein Kram oder zu
großes Volumen? Auch, weiß nicht mehr genau. Ja. Und ne, das sind so Leute, die machen halt nichts anderes, als in irgendwelche Unternehmen zu investieren, die irgendwie Klimakrise lösen wollen, auf irgendeine Art und Weise. Hm. Und was die unisono alle sagen, ist nicht, oh, wir haben zu wenig Geld, weil du kannst dir nicht vorstellen, wie viele ultrareiche Menschen sagen, hier, ich will in diesen Fonds rein, weil ich kann dann sagen, ich mache hier Klima.
Ich will länger leben, ich will länger reich, ich will länger der Reichste sein, also lass mich länger leben.
So. Was auch immer die Motivation ist, ne? Oder ich fühle mich schlecht, ich habe Geld in Kohle gemacht, jetzt muss ich die Kohle in was anderes, was auch immer die Motivation ist, aber die sagen halt nicht, oh, wir haben zu wenig Geld, sondern das Problem ist halt, oh, wir haben zu wenig Leute, die sich damit beschäftigen. Ne? Weil es halt immer noch viele Menschen gibt, die einfach andere Dinge tun, was ja völlig okay ist. Ne? So, niemand soll sich zu irgendwas gezwungen fühlen, aber da merkst du halt auch, was würde, also das Experiment wäre gedanklich eher, was würde passieren, wenn man jetzt, dass sich die nächsten 2 Generationen alle nur noch in irgendwelchen harten Wissenschaften ausbildet, weiß ich nicht, Physik, Chemie, irgendwas, und sagt, okay, ihr löst jetzt das Klimaproblem. Wahrscheinlich ist das 5 Jahren gelöst. Wahrscheinlich so, okay, 5 Jahre sind rum, so, alles ist durch. Alle sind gezwungen worden, keiner hatte Bock, aber es ist gelöst. Aber die Realität sieht halt anders aus. Die Leute gehen halt irgendwie, weiß ich nicht, machen halt andere Dinge. Und ich glaube, der Fokus fehlt uns global noch so ein bisschen. Also würde ich jetzt mal behaupten. Aber das kannst du auch nicht jetzt weg. Kannst du auch nicht sagen, jetzt alle los. Physik und
Klima. Ich wollte gerade sagen, Physik und so ist ja oft schon NC-frei, ne? Also es ist ja nicht so, als wäre die Hürde sogar besonders hoch, sondern es ist eher das Interesse oder das Können oder wie auch immer man sagen möchte. Was ich ganz spannend finde, was mir gerade eingefallen ist, der Simon von meinen Leichtathleten, der studiert nachhaltige Ingenieurswissenschaften, witzigerweise. Mhm. Also ja, eigentlich ein Studiengang, der wie geschnitten Brot passt auf das, was du gerade quasi gesagt hast. Ja. Und klar hat er Bauingenieurwesen studiert. Und die Studiengänge sind relativ ähnlich, nur ist das eine so ein bisschen, naja, irgendwie Nachhaltigkeit breiter gefächert vielleicht so ein bisschen ist. Mhm. Und beide, ich würde das ja Chiara unterstellen, also weißt du von Chiara und bei Simon auch, beide wollen quasi die Welt retten. So, ne? Beide wollen quasi in Unternehmen eigentlich arbeiten, wo die super viel auf Nachhaltigkeit setzen. Und gerade in so einer Baubranche ist es halt nicht so, also so, Moment, ich fange neu an. Und Chiara hat sofort schnell feststellen müssen bei so ganzen Jobmessen und whatever, wo es um Bauingenieure geht, ey, diese Branche ist so effizienzgetrimmt. Und wenn du da auch nur anfängst mit, sollten wir nicht vielleicht Materialien nehmen, die irgendwie vielleicht ein bisschen nachhaltiger sind, sagen die, ja, dann kriegen wir anders den Job und dann können wir gar keinen, können wir das gar nicht machen. Also, ciao. Und das ist halt total ernüchternd, wie dann diesen, also in so, also das ist ja mein einziger Einblick eigentlich in so eine Branche, wo man sagt, ey, das wäre doch eigentlich eine Branche, es gibt sowas wie nachhaltige Ingenieurswissenschaften, es gibt diesen Studiengang, es gibt also Leute, die wissen, was das Richtige wäre oder wie man das besser quasi vielleicht hinkriegen kann. Aber niemals wird es in der Branche passieren, weil das alles so ekelhaft, wie soll ich sagen, Zwängen unterlegen ist. Also ich will ja gar nicht sagen, irgendwer ist da schuld dran, aber alles zwingt sich gegenseitig so da drin, sich zu unterbieten, das Material möglichst günstig zu machen und so weiter und so fort. Ja, und wer leidet da drunter? Ne? Dann sind es wieder die Leiharbeiter, die irgendwie scheiß Bedingungen arbeiten müssen und die Materialien, die halt super unnachhaltig sind und wir müssen die Brücken wieder renovieren und können es aber nicht und bla bla bla. Ja, bla. Ja. Und ja, da sieht man ja, wie dass das Wissen eigentlich gerade da ist in einer gewissen Form, aber wir als Gesellschaft das einfach nicht auf die Kette kriegen.
Ich glaube, was das erinnert mich an mich damals, als ich dachte, du kannst die Bankenwelt revolutionieren, wenn du in der Bank arbeitest. Und das ist halt genau das, was nicht funktioniert. Ne? Also das ist so, das ist Version 1 der Sache. Ne? So eine Art, ich glaube, so Bauunternehmen heute, die sind halt Version 1, ne? Sind halt noch analog und da wird halt gemacht wie damals und wie soll ich sagen, die ganze Struktur, wie das eben alles funktioniert, ist halt komplett rausoptimiert. Wie du auch gesagt hast, die sind so auf Effizienz getrimmt. Wenn du jetzt nur eine Schraube anders wählst, so bist du raus. Der Markt ist komplett durchgetaktet. Das heißt, wenn du versuchst, in diesem Konstrukt irgendwie noch was rauszureißen, dann hast du so marginale Verbesserung, so da hast du 1% mehr Nachhaltigkeit, was auch immer das jetzt bedeutet, ne? Aber da kannst du so in diesen Maßstäben kannst du denken. Das heißt, um wirklich aber das Ding komplett rumzureißen, müsstest du was komplett anders machen, was komplett nicht diesem Standardsystem entspricht und was man sich heute vielleicht gar nicht vorstellen kann, um da überhaupt was rauszureißen. So nach dem Motto, statt ein Haus heute so zu bauen, wie man es eben tut, Ziegel auf Ziegel, müsstest du es vielleicht dann drucken lassen oder fertig produzieren oder lässt ein Haus wachsen oder was auch immer man tun könnte, um eben quasi zu sagen, das kostet jetzt nur noch 1/10 davon und deswegen können wir die teuren Materialien verwenden, sind immer noch günstiger als die Alternative. Und deswegen, ich glaube, das ist so dieser diese Erkenntnis, die dann auch vielen jungen Menschen, die dann im Studium sind oder dann fertig sind und den ersten Job anfangen, dann auch noch blüht, ist, du gehst voller Ideale und Motivation in so ein Unternehmenskonstrukt rein und stellst fest, kannst einen Scheiß ändern. Nichts. Nada. Niente. Weil es einfach nicht funktioniert. Du kannst nicht gegen 2000 Menschen ankämpfen und sagen, ey Leute, wir müssen doch mal anders denken. Wir müssen jetzt investieren. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen immer 3 Schritte zurück und überlegen, okay, wo kann ich denn was ändern? Und dann musst du halt eben gucken, wer hat denn die Idee, die vielleicht das 10-mal bessere sein könnte von dem, was es heute gibt. Und ich glaube, die Ideen gibt es, aber man muss sich halt dann auch trauen, weil das ist persönliches Risiko, wie bei mir auch damals. Ich bin halt einfach in irgendein komisches Schweizer Startup gegangen, wo ich nicht wusste, habe ich morgen noch einen Job, so, und ne, das heißt, man muss echt viel Mut aufbringen, glaube ich, und auch Risiko persönlich eingehen, um dann an diesen Sachen mitzuwirken, die dann vielleicht, aber auch nur ganz, ganz vielleicht, und bei mir ist es ja auch nicht geklappt, dann doch die Änderung sein können, die man sich wünscht. Das heißt, eigentlich brauchst du nicht nur die Ideale und die Hoffnung und zu sagen, ich will die Welt verbessern, sondern du musst dann auch persönlich deinen Arsch riskieren, in vielerlei Hinsicht, um an Projekten zu arbeiten, die unsicher sind, wo das Ergebnis halt nicht eben heißt, wir gewinnen den Auftrag, sondern vielleicht sind wir morgen gar nicht mehr da. Und dann dauert es vielleicht nochmal 10 Jahre und niemand wird dir sagen, ob du erfolgreich bist, aber die Dinge sind halt wahrscheinlich die, die dann am Ende den Unterschied machen.
Ja, und das sind alles quasi Schritte auf diesem Weg, so, ne? Nach dem Motto, da wird es viele von diesen kleinen Unternehmen geben, die kaputt gehen, aber ohne die würde es gar nicht vorangehen und es könnte nicht. Nimm ein Beispiel Facebook oder was, Social Media, oder da kann man es immer ganz gut dran sehen. Ohne MySpace, Knuddels, Yuppie, whatever damals, ICQ würde es Facebook nicht geben, so in der Form. Das sieht man ja noch konkreter jetzt gerade, ne, indem sich dann eben auch sehr bei Konkurrenz bedient wird, ne? Dann wird irgendwie das von Snapchat geklaut, dann wird von Snapchat TikTok klar, blablabla. So, ne? Man merkt ja, ohne Competition, ohne Händetasche keine Competition, so. Bruce Sanell hat das schon richtig gesagt. du brauchst diese ganzen kleinen, leider sterbenden Unternehmen wahrscheinlich, um dann irgendwie trotzdem das zu machen.
Es ist halt auch wie in der Biologie, das dauert halt Zeit und es muss halt einfach viele Varianten geben, also muss halt ne, möglichst breiten Genpool haben, also möglichst viele verschiedene Ausprägungen einer Sache und eine wird überleben, das ist so ein bisschen evolutionärer Gedanke. Ne?
So, ja, so ein bisschen digitale Evolution,
ganz,
ne?
Ja. Exakt, ne? Probier es ganz häufig, probier es ganz schnell und dann werden wir es irgendwie herausfinden. Und ich meine, wie cool wäre das? Stell dir mal vor, weiß ich nicht, irgendwer sagt hier, hey, ich baue dir jetzt dieses Einfamilienhaus hin und es kostet dich einfach statt 1 Million nur noch 100.000.
Cool. Also dafür kannst du halt nicht sagen, was wo ist, sondern das ist irgendwie relativ vorgegeben und so weiter und so fort. Ist mir doch scheißegal,
wie auch immer, cool aber, ist so, ne? Ja, genau. Aber stell dir mal vor, sowas käme halt, was das ändern würde. Es würde einfach jeden in der Generation prägen, weil du auf einmal sagen könntest, hey, ich kann mir ein Haus kaufen, cool. Und dann habe ich Geld übrig. Was mache ich damit? Oh mein Gott. Also so viele Optionen,
die ich muss nicht 40 Jahre Kredit abzahlen. Ja. So,
ja. Und ich glaube, genau das meinte ich mir vorhin mit, es gibt so viele Kleinigkeiten, wo du darauf hoffen musst, dass sowas passiert. So ein bisschen wie, passiert diese random Mutation in dieser Evolutionsgeschichte der nächsten 10 Jahre? Und wenn sie passiert, ändert es vielleicht alles. Aber wenn sie nicht passiert, dann ändert sich halt auch gar nichts. Deswegen bin ich halt, das ist das, was mich wiederum am Ende des Tages trotz allem, weiß ich nicht, schwarz sehen und traurig sein, irgendwie hoffnungsvoll stimmt, ist, ich glaube halt an so ein paar von diesen random Mutationen. Und dann werden wir zurückblicken und denken, hey, geil, guck mal, damals, weißt du noch, 2023, als auf einmal dieses ultra günstige Wohnen gab und auf jeder hatte plötzlich ein Haus und Menschen waren plötzlich ultra reich.
Ja, es wäre ja auch traurig, wenn nicht, also ich würde sagen, das klingt jetzt vielleicht in dem Podcast hier gerade so ein bisschen so, aber es wäre ja das Falsche, selbst wenn man nach dem, was wir jetzt so ein bisschen erzählt haben, zur Erkenntnis kommen würde, oh Gott, das wird ja eine ganz, ganz schreckliche Zukunft. Selbst wenn man zu der Erkenntnis kommt, ist es, glaube ich, wichtig, sich Mittel und Wege zu suchen, um für einen persönlich das anders zu gestalten. Weil das wäre, also das Letzte, was irgendwem auch nur hilft, ist dann, diese Probleme die ganze Zeit vor Augen zu haben und zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann sind wir bei dem Problem, wie soll ich Kinder in diese Welt setzen, whatever. Ne? So, sondern es ist ja eigentlich jetzt dann eher so auch im Kleinen, also diese große Perspektive vor Augen, aber dann im Kleinen zu gucken, okay, wie kann ich trotzdem glücklich sein und wie kann ich trotzdem dafür sorgen, dass es mir gut geht, weil, so blöd es klingt, ich vermute, Leute, die ganze Zeit nur schwarz sehen und denen es grottenschlecht geht, von denen werden nicht die geilsten Ideen kommen. So, vielleicht aus Verzweiflung, so, aber ich glaube, es sind trotzdem meistens Leute, wie soll ich sagen, die sich um ihre eigene mentale Hygiene, wie auch immer, einigermaßen kümmern und nicht die ganze Zeit durch die Gegend laufen und das Ende der Welt propagieren mit so einem Schild nackt in der Fußgängerzone und so einer Glocke läutend. Das the end is near, so. Das wird halt nicht helfen, so. Auch wenn es sich vielleicht jetzt gerade so ein bisschen angefühlt hat im Podcast, glaube ich trotzdem, dass es wichtig ist, diese Hoffnungsschimmer sich aufzuerhalten und dann eben zu gucken, wie kann ich im Kleinen meinen Beitrag leisten, gucken, dass es für zumindest in meinem Umkreis die bessere Aussichten vielleicht gibt, so blöd es klingt.
Ja, und eben einfach dann noch zu sagen, also, was ja auch ein Motivator sein kann, so nach dem Motto, wenn wir es nicht hinkriegen, wird's eh scheiße, so. Also lass uns ruhig ein paar Risiken eingehen, lass uns nicht drauf wetten, so nach dem Motto, ich muss jetzt auf jeden Fall bei dieser Versicherung angestellt bleiben für die nächsten 30 Jahre, weil dann habe ich meinen Kredit safe, mit dem ich mir mein Einfamilienhaus gerade so leisten kann, weil das ist auf jeden Fall dann safe und vorhersehbar. Da würde ich eher sagen, scheiß drauf, Mann, fuck auf dieses Einfamilienhaus, lass uns mal alle Risiken eingehen in dieser Welt und irgendwie gucken, dass wir irgendwas hinkriegen.
Und scheiß auf Rentenversicherung. Wir wissen nicht mal, was in 40 Jahren, also wir wissen, was ist denn in 10 Jahren so ungefähr, ne? Also, das wäre sowas, wo man sagt, okay, das wäre halt so, wenn wir in der Situation wären, also das kann man ja nie absehen, aber wenn wir jetzt sagen, wir hätten jetzt 1950, dann wäre so eine Rentenversicherung voll geil, so in der Regel. So dann, oder selbst dann wäre sie wahrscheinlich unnötig eigentlich, aber dann wäre sie eigentlich cool, weil du dann sagen kannst, okay, das waren total entspannte, Kalter Krieg und so mal außen vor, Vietnam und whatever, aber im Prinzip für Deutschland waren das danach sichere Jahre. Ja, ich will jetzt den Kalten Krieg nicht kleiner reden, als es ist, aber im Prinzip ist nicht viel passiert. So. Bis jetzt heute. Und die Frage ist, mit diesen Problemen vor der Brust, sage ich dann, okay, ich bin so verunsichert, ich muss jetzt mein zukünftiges Ich in 30, 40 Jahren absichern dagegen? Oder ist nicht die beste Absicherung dagegen, mich jetzt abzusichern und jetzt zu gucken, was kann ich jetzt tun, damit es mir die nächsten 10 Jahre erstmal gut geht und gucken kann, wie können wir das irgendwie ganz cool gestalten? Weil, jetzt mal ganz schwarzserisch gesprochen, wenn wir Hungersnöte haben, wenn die Welt im Krieg ausbricht, wenn die Klimakrise uns hier wegbrutzelt, ja, Leute, dann wird die Rentenversicherung, die in 40 Jahren greift, dir nicht sagen, oh, aufgrund der derzeitigen Problematiken gestatten wir es ihnen, ihr Geld jetzt schon auszuzahlen. Dann werden die auch sagen, ja, Leute, damit habt ihr keiner gerechnet, das steht im Kleingedruckten, sorry. So, ne?
Und das ist, glaube ich, das, was eigentlich die wichtigste Botschaft ever ist. Es gibt, also wenn es allen Leuten schlechter geht, dann wird es auch dir zwangsläufig schlechter gehen. Es gibt keine hundertprozentige Absicherung. Selbst wenn du, also ich glaube, das Extremste wäre, du holst dir irgendwo einen Bunker, einen riesen
Grundstück. Auf einer Insel.
Auf einer Insel mit, aber da säufst du auch ab, aber irgendwo Neuseeland, Bunker, unendlich viele Vorräte, autark, alles cool. Aber selbst da bist du fucking alleine. Also auch da bist du nicht glücklich. So. Und abgesehen davon, egal welches Asset du dir jetzt holen zu müssen, weil es dir den Arsch rettet, wenn es Immobilien sind, ja, wenn die Leute kein Geld haben, dann wird dir keiner Miete zahlen. Also Thema durch. So, kaufst du jetzt Gold? Ja, wer kauft es dir ab? Also wenn die Leute hungern und wenn es allen schlecht geht, kauft dir auch keiner dein Gold ab. Dann ist es genauso wertlos wie alles andere. So, kaufst du jetzt Bitcoin? Ja, ist auch nur ein Netzwerk. So, sparst du Geld unter der Matratze? Dann hast du am Ende ganz viel teures Toilettenpapier. So, also egal, woran du heute denkst, so, wenn es uns allen scheiße geht, dann geht es uns allen scheiße und dann wird es auch dir zwangsläufig scheiße gehen, weil nichts wird dir den Arsch retten. So, du kannst nicht, selbst wenn du dir den Keller voll ballerst mit Lebensmitteln, auch die werden entweder verderben oder deinen Nachbarn plündern deinen Keller.
Exakt. So, dafür haben wir genug Zombie-Filme gesehen.
Genau, also es gibt also dieser Gedanke, dass ich rette meinen Arsch und nach mir die Sintflut, das funktioniert leider in diesen Problemsphären nicht, die uns halt alle betreffen, wie eben Klimawandel, eine Pandemie oder potenzieller Weltkrieg oder was auch immer man sich ausmalen möchte. Deswegen ist Egoismus, glaube ich, die schlechteste Lösung, weil damit verringert man die Wahrscheinlichkeit einer Lösung für alle, indem man halt irgendwie einen Haufen nur Egos hat, die am Ende trotzdem nicht glücklich werden. So, und
absolut. Und das nur hinzufügen, auch bei diesen ganzen Assets, die du gerade aufgezählt hast, du vertraust ja dann immer auch auf andere. Und diese anderen muss es halt aber auch geben und die müssen dann Bock haben, dir das im Zweifel abzukaufen, das, was auch immer damit zu machen. Aber was willst du mit den größten Goldvorräten, wenn keiner sagt, hey, ich kaufe dir das ab oder ich schmied mir daraus einen Ring, whatever. Also du musst ja auch dann quasi einen Bedarf dafür haben, um diese Assets loszuwerden. Ja. Und es gibt keine nicht verderblichen Assets, quasi, also es gibt auch verderbliche Assets dann im Zweifel, wenn du so willst, ne, Lebensmittel und so. Mhm. Und das ist ja genau der gleiche Faktor. Deswegen würde ich da auch irgendwie denken, okay, plan mal die nächsten 10 Jahre, guck, dass du da irgendwie ein bisschen Spaß und whatever, ne? Und die ganzen Assets sind ja auch voll okay, kannst ja alles machen. Aber das Problem ist, sich darauf zu verlassen und zu sagen, ich spekuliere darauf, dass in 30 Jahren habe ich eh ausgesorgt, da ist alles egal, ich lebe jetzt frugal und alles andere ist wurscht und so weiter. Ich glaube, das wäre ein bisschen naiv, darauf zu spekulieren. Und ich glaube, es macht mehr Sinn, dann vielleicht in der Jetztzeit die Sparrate ein bisschen niedriger zu halten, also ein bisschen runterzufahren und zu gucken, wie kann ich denn dann vielleicht in der Jetztzeit schon damit sorgen, dafür sorgen, dass ich mit meinem Geld, sage ich mal, zum Beispiel Nachhaltigkeit unterstütze. Indem ich sage, okay, ich kann mir, weiß ich nicht, den Ökostrom leisten oder whatever. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte mit 50 in Rente gehen, deswegen nehme ich jetzt den günstigsten Strom, kaufe das dreckigste Auto, ohne Katalysator, whatever. So, damit ich mit 50 quasi in Rente gehen kann. Ich glaube, das wäre der falsche Ansatz, wie du gesagt hast, weil was willst du in der Welt mit viel Geld dann irgendwann alleine im Zweifel? Und selbst dann sagen die Versicherungen, die Börsen, die Banken vielleicht, ja, nee, das ist nicht mehr das Thema gerade so gefühlt.
Ja, und ich glaube, dass es halt noch viel schlimmer ist als das, also viel schlimmer als dieser Irrglaube, der dich dann in Enttäuschung bringt am Ende. Also du glaubst heute, du kannst genug sparen in kurzer Zeit, um danach nie wieder arbeiten zu müssen, ist, glaube ich, einfach eine sehr naive Kalkulation. Gerne irgendwann anders, warum, aber ist für jetzt momentan einfach super naiv und unrealistisch. Und was halt viel schlimmer ist, ist eben das Talent oder die Zeit, die du vergeudest im Zweifel. Weil solche Menschen sind ja, solche Menschen, die so Ambitionen haben, sind ja per se nicht blöd. Ne? Die haben da irgendwie so ein bisschen was im Kopf, um wenigstens auf so eine Idee zu kommen oder sich die abzugucken. Ja. Aber was könntest du mit diesem Brain, den Fähigkeiten stattdessen tun? Statt eben zu sagen, mein Lebensziel ist Pina Coladas am Strand und nichts anderes mehr. Mhm. Und das finde ich viel schlimmer ist eben, dass die ganzen Fähigkeiten und so einfach ungenutzt bleiben. Und das ist irgendwie schade, weil dann denkst du dir, okay, eigentlich ein smartes Kerlchen, Mädel, wie auch immer, aber komplett wasted.
Mhm. Ja.
Yes, yes.
Ja. Ich habe als deinen Abschluss vielleicht, um nicht darauf zu enden, auch wenn das schöne Conclusio so ein bisschen war. Ich habe Grindelwalds Verbrechen gesehen. Dumbledores Geheimnis. Dumbledores Geheimnis heißt, glaube ich, der neue Teil. Hast du auch schon gesehen? Nee, ne?
Nope.
Hast du den zweiten Teil gesehen?
Ja, aber ich erinnere mich kaum noch daran.
Okay.
Also ich habe den ersten und zweiten, glaube ich, gesehen, ja.
Ja, ich kann nur sagen, ich habe das erste Mal in meinem Leben das zweite Mal, glaube ich, einen OV-Film, also hier in Originalton quasi geguckt. Ich war erst sehr skeptisch, weil ich halt immer das Gefühl habe, weil ich gucke ja nie was auf Englisch, so das Einzige, was ich manchmal habe, ist Spiele auf Englisch und so. Aber ich habe immer das Gefühl, ich muss mich dann so drauf konzentrieren und ich mag ja eigentlich auch die deutsche Sprache so gerne, weil dann in meinem Kopf immer schon irgendwelche Wortwitze und irgendwelche Reime rattern und man so denkt, oh, das ist witzig, dass die das so gesagt haben und so. Aber tatsächlich habe ich jetzt mal festgestellt, erstens, ich habe eigentlich, sage ich mal, 99% verstanden. Ich glaube, nur manchmal, also ganz am Ende geht es manchmal so ein bisschen Fade und irgendwelche deepen Aussagen, wo man sagt so, ja, ich habe jetzt da zwei Vokabeln, die mir fehlen. Ich kann mir den Sinn nicht in der Coolness erschließen, die ich vielleicht im Deutschen hätte gehabt, so ungefähr. Aber sonst war es echt ganz cool. Und der Film an sich, mega Schauspieler, tolle Welt wie immer, der Plot ist ein bisschen flach. Das muss man dazu sagen, so, es ist nicht die spannendste Geschichte, nicht die coolste Geschichte, die man irgendwie damit hätte erzählen können, glaube ich, Leuten, die man da hat. Da hat man so ein bisschen Potenzial verschenkt, aber was weiß ich, was darum, also vielleicht liegt das auch daran, dieser Johnny Depp Nummer und whatever, so, ne? Mads Mikkelsen macht das super als Grindelwald. Und deswegen kommt die Geschichte ein bisschen zu kurz, würde ich sagen, aber trotzdem macht's Bock oder macht Spaß zu gucken. Aber den musst du auch gucken. The Northman. Es wird ein super Film. Ich glaube, es geht einfach so ein Ab-18-Film um so einen Wikinger-Nordmann, der blutrünstig durch die Gegend metzelt in damaliger Wikinger-Zeit, glaube ich. Aber ich bin mir nicht so sicher. Ich wollte mir keinen Trailer angucken, aber ich gehe wahrscheinlich irgendwann am Wochenende rein.
Klingt vielversprechend. Mit einer Packung Nachos.
IMDb sagt 8,0. Das kann nicht scheiße sein. Das ist kein Trash, solide. Kein Trash-Splatter irgendwas, sondern ich glaube, es ist ein ziemlich guter, rougher Film einfach. Aber mal gucken.
Ja. Klingt gut. Klingt sehr gut. Ja. Oh Mann, ey. Weißt du, wie wir die Folge nennen?
Wie denn?
Dreiviertelstunde.
Nein, das können wir nicht machen. Dann fühle ich mich schlecht. Das fühlt sich an, als würde ich mich darüber lustig machen.
Nein, wir sind aber eine Stunde 43 jetzt. Das passt sehr gut.
Okay. Wir diskutieren das gleich noch.
Dumbledores Geheimnis.
Ihr werdet es sehen, wie die Folge heißt. Und ja, übrigens, ich habe Hörerinnen-Feedback. Ich war letztens mit Lynn und Joscha im Escape Room und Lynn war so, ich fühle mich übrigens mal ganz schlecht, weil ihr sagt, ihr habt keine Zuhörer und ich höre jede Folge. Dann fühlt sie sich immer so, als wäre sie die einzige Person auf dem. Deswegen, liebe Grüße, Lynn, schön, dass du uns gehört hast. Und die anderen nicht existierenden Menschen, die wir uns ausdenken in unserem Kopf, damit wir denken, wir hätten Hörerinnen und Hörer, Grüße an euch.
Peace out, Lynn und Lynn.
Ciao.